Bevor es mit der neuesten Folge Boden und Ständig losgeht, ein kurzer Hinweis auf die Lemken Blue Deals 2026. Beim Kauf eines Anbau- oder Aufsattelflugs sicherst du dir aktuell 500 Euro Preisvorteil pro Körperpaar. Mehr Infos wie immer in den Shownotes unter www.lemken.com oder direkt bei deinem Lemken-Händler. Also am besten kurz melden, solange die Aktion noch läuft. Viel Spaß!
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Montagmorgen, 9 Uhr in gewohnter Art und Weise. Carina, wie geht's dir heute?
Ja, sehr gut geht's mir. Nach einem sehr heißen Wochenende hier. Starten wir jetzt mal motiviert in die Woche und schauen mal, was die Woche so bringt, ne?
Ja, da sagst du was. Also heiß war das Wochenende ja wirklich. Also wir hatten jetzt irgendwie, wann war Samstag? Freitag glaube ich auch schon, Samstag immer so 35 Grad.
Ja.
Und gestern auch morgens noch und nachmittags zog sich das so ein bisschen zu. Dann fing es schon an zu grummeln, dann ist auch ein bisschen Regen runtergekommen, aber ganz wenig nur bei uns. Ja, und dann wurde es auf jeden Fall schon mal frischer und heute Morgen ist man dann aus der Tür rausgekommen, 18 Grad. Und,
echt?
Ja.
Krass.
Ja.
Nee, das hatten wir nicht. Also gestern war, mein Auto hat mal zwischenzeitlich 37 Grad angezeigt und es war auch so richtig, es ging zwar ein Lüftchen, aber kennst du das, wenn das Lüftchen nicht erfrischend ist? Das war so ein richtig warmer Föhn. Und,
ja, wollte ich gerade sagen, wie wenn ein Föhn dir vors Gesicht hält.
Genau. Ja, und deswegen, es war so, und es war, die Luft, die war auch so richtig drückend und geladen und abends zog es dann auch zu. Da habe ich noch gedacht, das kann ja eigentlich nur ein Gewitter geben nach der Hitze und wie die Luft sich so angefühlt hat, aber war nix. Und heute Morgen, also es war auch heute Nacht irgendwie 25 Grad nach wie vor. Heute Morgen haben wir, glaube ich, irgendwas um die 20 Grad, aber es ist zugezogen. Es soll angeblich um 10 Uhr, aber auch nur so ein, ich habe eben auf dem Regenradar geguckt, weißt du, so ein helles Wölkchen, was da durchzieht. Also es kann auch nicht viel geben. Ich glaube, das nächste ist irgendwie für Donnerstag hier gemeldet, aber ansonsten soll es ja auch tatsächlich so heiß bleiben. Ich bin mal gespannt.
Ja, bringen wir es gleich noch zum anderen Thema direkt. Aber erstmal wollte ich nochmal hören, Carina, wir kriegen ja immer noch viele Glückwünsche zu unserer 100. Folge rein. Also anscheinend ist es wirklich so, dass manche Leute auch die Folgen noch nachhören und dann immer wieder noch gratulieren. Aber wir hatten auch noch, oder hast du noch Feedback gekriegt zum Rückblick aus der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ob die anderen Berufsgruppen auch immer einen Blick über den Tellerrand werfen, so wie die Landwirte das auch machen oder so wie du es auch im Urlaub gemacht hast?
Ja, also ich habe tatsächlich viel Feedback dazu bekommen und es war eigentlich genauso, wie wir gesagt haben, ne, so Berufe, die ja irgendwie offensichtlich sind oder gesehen werden, dass da auf jeden Fall auch mal genauer hingeguckt wird und habe dann unter anderem ein Feedback von Frau Holle bekommen, dass sie mit einem gebrochenen Arm mit einer Freundin im Krankenhaus oder in der Notaufnahme war und in der halben Stunde, wo sie untersucht wurde, hat sich die Freundin, die eben auch im Krankenhaus arbeitet, mit dem Pflegepersonal ausgetauscht, wie es da so läuft. Und ja, das ist natürlich auch sowas, klar, ne? Also es ist natürlich unschön, wenn man das dann vergleichen kann. Also es ist ja damit verbunden, dass irgendwas passiert ist, wenn man dann im Krankenhaus ist. Ist jetzt nicht so, wie wenn man in ein Restaurant geht, auf den ersten Blick ersichtlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach total normal, wenn man das macht.
Ja, wir hatten ja noch welche geschrieben oder mehrere, oder habe ich auch aus dem Bekanntenkreis zurückgespielt bekommen. Feuerwehrleute machen das natürlich auch so, wenn man irgendwo als Feuerwehrmann hinfährt und man sieht irgendwo ein Feuerwehrauto und ein Feuerwehrauto fahren oder vielleicht einen Unfall oder so, wie die dann so da stehen. Das wird auch immer sehr genau begutachtet, ob das denn auch so ist, wie man das auch zu Hause macht oder anders oder welche Autos und welche Pumpen und welche Absperrungen etc. Ist auch, also da scheint es auch sehr ähnlich zu sein. Ja, Carina, so viel zu. Hast du noch mehr Feedback oder?
Eigentlich nichts Weltbewegendes, glaube ich. Nee, also wie gesagt, Glückwünsche waren noch viele dabei, Leute, die Folgen nachgehört haben. Und das, was du schon gesagt hast mit Feuerwehr, Rettungsdienst und sowas, was ja auch tatsächlich viele unserer Kollegen nebenberuflich irgendwie noch machen oder ehrenamtlich.
Oh, ehrenamtlich, genau. Ja, Carina, dann kommen wir, würde ich sagen, zur wirklich wichtigen Frage, die alle Landwirte jetzt beschäftigt. Wie sieht's mit der Ernte aus, Carina?
Ja, noch sieht's hier ruhig aus. Also hier ist noch keiner mit dem Mähdrescher losgefahren und hat die anderen Jeck gemacht, wie ich immer so schön sage. Also ich habe tatsächlich gesehen auf Instagram so, ne, die ein oder anderen sind stellenweise unterwegs. Das aus Münsterland wurde mir schon gemeldet, dass die erste Gerste gefallen ist. Und ich glaube, in der Nähe von Limburg auch waren schon ein paar unterwegs. Und ja, bei uns, wenn ich da so rausgucke auf den Acker, sage ich auch, es dauert nicht mehr lange. Also die haben ja auch, das Wetter soll ja heiß bleiben. Deswegen habe ich ja gesagt, mal gucken, was die Woche noch so bringt. Für Donnerstag haben wir jetzt erstmal nochmal Schauer, Gewitter drin. Mal sehen, wie die dann ziehen, wohin die dann ziehen und wann es dann losgehen kann. Und ja, also man muss aber auch bei uns dazu sagen, also wir haben jetzt, wir haben drei verschiedene Sorten Wintergerste. Zwei davon, da sage ich auch, das dauert noch einen Moment. Und ja, aber die eine Sorte, die ist doch schon sehr weit. Da denke ich, da wird es auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Ich habe ja eingangs dir schon erzählt, dass am Samstagabend noch ein Festival ist bei uns hier im Dorf von unserem Karnevalsverein. Unsere Möhnen, die haben Jubiläum. Und da würde ich natürlich gerne hingehen. Ich habe mir das, ich weiß gar nicht mehr, das steht ja schon lange fest, seit dem Winter irgendwann sind da Karten im Vorverkauf. Ja, zu ergattern und ich habe es aber bisher, habe ich die Finger davon gelassen, weil ich mir dachte so, 28. Juni, ne, also es gab Jahre, da haben wir oft schon so um den 23. Juni irgendwie angefangen, ist natürlich wetterbedingt immer so eine Sache dann mit so einem späten Datum und deswegen habe ich mir noch keine Karten gekauft. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir trotzdem noch dahin gehen können und noch nicht losfahren, aber ja, ich bin mal gespannt. Das ist ja dann auch manchmal so, dann geht das ja hoppla hopp, vor allen Dingen, wenn der Erste dann lossticht, ne, dann drehen sie ja alle durch, so, wenn dann, ja, hast du gesehen, der und der, der ist im Weltrecht unterwegs und ja, fahren wir auch mal gucken und dann geht aber immer alles ganz schnell und dann bist du mittendrin, ja, könnte natürlich so sein, aber wie gesagt, warten wir das Wetter mal ab, gucken mal, was die Woche noch so bringt. Wobei auch, also ich muss sagen, ne, die paar Tage jetzt letzte Woche, wo es dann so richtig heiß war, also auch der Weizen stellenweise, ne, da kannst du ja jetzt zugucken, wie das, also wir haben auch zwei Sorten Weizen, der auch relativ früh gesät ist, also wo ich auch erschrocken vorbeigefahren bin und dachte so, huch, wann ist das denn passiert, dass der schon so, ja, schon so gelb, also so hell geworden ist, ne? Da ist auch nicht mehr viel Grün dran. Und von daher schauen wir mal.
Dann drücke ich dir die Daumen fürs Wochenende, Carina, dass du das Beste sehen kannst. Andererseits drücke ich natürlich auch die Daumen, dass die Ernte dann trotzdem gut verläuft und dass jetzt nicht nur irgendwelche großen Sachen da passieren. Danke. Bei uns hier am Niederrhein ist tatsächlich auch die Ernte schon auch gestartet. Ich habe Bilder gesehen, dass schon welche am Dreschen waren. Bei uns im Ort hat einer mal angefangen, so einmal ums Feld rumherum zu dreschen und dann haben sie, glaube ich, wieder eingepackt. Aber,
war nur der Probelauf, ob alles läuft.
Und aber die ersten sind schon am Dreschen gewesen am Wochenende. Ja, und jetzt bin ich denke, das wird jetzt hier auch auf den leichteren Böden. Wir haben ja zum Teil auch ziemlich leichte Böden bei uns hier am Niederrhein und auch hier in Alpen. Ich denke, da wird es jetzt auch zeitnah losgehen. Die sind eigentlich immer früh dran mit Dreschen. Mal gucken. Mhm. Da bin ich, aber wir können ja gleich nochmal jemanden Drittes fragen. Wir haben ja heute noch einen Gast dabei.
Ja.
Den können wir gleich dazu, oder holen wir ja gleich dazu. Aber bevor wir jetzt das noch machen, dann wollte ich nochmal sagen, bevor wir jetzt alle Landwirte mit der Ernte starten, wir haben natürlich immer noch unseren Frühkauf bei Lemken, wo es jeden Monat Prozente gibt und zwar jeden Monat dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer weniger Prozente. Also jetzt nochmal vor der Ernte kann man sich da ruhig nochmal informieren, einen Blick drauf werfen und nochmal einen guten Rabatt mitnehmen für neue Geräte. Und jetzt würde ich sagen, Carina, holen wir unseren Gast dazu.
Ja.
Lasst euch überraschen. Ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast, vielen bekannt aus Social Media, YouTube, Instagram, TikTok, 23 Jahre alt, Landwirt, Agrartechnikstudent und auch, 24 Jahre alt. Ich verbessere mich direkt.
Da ist schon der erste
Fehler. Mit dem Geburtstag habe ich immer Probleme, aber ich mache die Leute meistens zum Glück zu jünger. Zigtausende Leute folgen ihm bei Instagram, TikTok und auch teilweise in YouTube-Reportagen. Selber ist er auch Lohnunternehmer, Biogasanlagenbetreiber. 2024 wurde er von der DLG ausgezeichnet zum Best Agri Instagrammer Germany. Ja, herzlich willkommen, Klaas. Und entschuldige bitte, dass ich dich ein Jahr jünger gemacht habe.
Ja, moin zusammen.
Moin.
Ja, gar kein Problem. Also die 25, die darf auch ruhig noch ein bisschen dauern. Gestern haben wir gerade von meinem Kumpel den 25. gefeiert, aber bei uns gibt's dann so Bräuche zum 25. und zum 30., wo man sich dann doch eher vorscheut, bevor man das dann alles machen muss, was dann zu dem Geburtstag so fällig ist, aber ja,
passt. Erzähl doch gleich mal, was muss man denn da machen?
Gibt es bei euch den Sockenkranz oder dass man alte Schachtel oder alte Socke wird?
Nee, aber das, und das finde ich so, oder? Schade. Bei uns gibt's nämlich sowas gar nicht mehr. Also so ich kenne das auch von dem Jahr, wo ich in Hamburg war, da ist das, glaube ich, wenn man 30 wird und nicht verheiratet ist, da muss man hier so Kronkorken kehren, die dann da vorm Rathausplatz, weißt du, so mit so einem richtig ollen Besen, und dann ist das ja auf diesem Kopfsteinpflaster total schwierig zu kehren. Sowas machen die da auch, aber das gibt's bei uns gar nicht.
Ja, sowas in der Art gibt's bei uns auf jeden Fall auch. Also wenn man 30 wird, muss man fegen. Ist bei uns auch so. Ich glaube, das mit den Fegen ist relativ weit verbreitet. Es kommt immer nur drauf an, was und wo man fegen muss. Bei uns ist das Brücke fegen, weil wir ganz viele Brücken durch Weser- und Mittellandkanal haben, und dann wird da Stroh verteilt und dann wird halt angefangen mit, also kriegt man alle Besen, die alles können, aber nicht fegen, ne, mit einer Zahnbürste oder irgend so eine Schläuche oder sowas ganz Wildes, und muss das dann zusammenfegen, und dann kommen die Kinder und verteilen das immer wieder, und irgendwann muss man ganz viele Schnäpse trinken und dann hat man alles geschafft, außer die Brücke zu fegen meistens.
Das hört sich auf jeden Fall sehr unterhaltsam an, ja.
Ja, und mit 25 ist das bei uns so, dass man dann einen Sockenkranz beim Kerl und bei einer Frau einen Schachtelkranz ums Haus oder in den Garten bindet. Und dann muss der den ablaufen, und dann muss er irgendwie pro Schritt auch einen trinken, und dann ist mit dem meistens auch nicht mehr viel los. Und das sind so die Challenges.
Ja, witzig.
Ja, aber das ist irgendwie so ein norddeutsches Ding, glaube ich. Also ich habe auch die Kumpels von ihm in Augsburg gefragt, habt ihr einen Sockenkranz? Wie Sockenkranz? Vor.
Ja. Witzig.
Naja. Und haben wir tatsächlich, du studierst ja, also vielleicht, wir haben das im Studium auch, wir waren auch so im Freundeskreis, ich habe ja in Hohenheim studiert, und da haben wir das auch immer mit dem Freundeskreis, die auch alle Norddeutsche waren, haben wir das auch immer dann in Stuttgart gemacht, dann wenn einer, da wurden dann die meisten ja 25 im Studium, haben wir dann auch immer für alle einen Sockenkranz vorbereitet oder einen Schachtelkranz, und haben dann die Tradition nach Süddeutschland gebracht.
Das ist manchmal gar nicht verkehrt, ist so. Aber es ist für die Leute vor Ort, ist das dann ein bisschen strange, dann fragen die sich immer, was man da fabriziert, aber ja, ist so. Auch dieses Moin sagen, wenn du dann in eine Stadt gehst oder unter dich bist, und dann sagst du Moin, Moin, alles gut, und dann gehst du irgendwo in die Stadt unter Leute, und dann in Triesdorf war das dann auch so, also bei mir war es zumindest so, wenn du dann irgendwo reinkommst und Moin sagst, keine Ahnung, nachmittags um 4, und dann fragen sich alle,
was ist los mit dem? Das kenne ich aber auch, weil ich sag das auch so gern, Moin, also auch vielleicht von der Hamburg-Zeit übrig geblieben, keine Ahnung, ich find das einfach schön, und ich habe das letztens auch noch zu irgendwem, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war, habe ich dann auch Moin gesagt, und dann auch so nach dem Motto, ne, hast du mal auf die Uhr geguckt, bist gerade erst aufgestanden oder was? Ich so denke, ja, nee.
Ja. Kommt, was hast du denn in Hamburg gemacht damals eigentlich? Hast du da studiert oder?
Nee, ich habe das Praxissemester da absolviert quasi. Also ich musste oder durfte ein Praxissemester auch während dem Studium machen, und das war bei mir so kurz gesprochen der Scheidepunkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt mal entscheiden, in welche Richtung ich will. Und ob ich wirklich mir das zutraue und wirklich den Betrieb übernehmen will oder nur so aus Traditionsgedanke. Ich war da so ein bisschen zerrissen an dem Zeitpunkt. Und habe dann gesagt, ich gehe mal ganz raus von zu Hause, ne, weil ich habe halt auch immer während dem Studium und so immer zu Hause mitgearbeitet, also ne, wie es halt so ist. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal ganz raus in eine Stadt, mal was anderes sehen, um ja vielleicht dann die Entscheidung treffen zu können. Und Gott sei Dank habe ich das auch gemacht. Und Gott sei Dank ist mir dann auch aufgefallen, so nee, ohne geht nicht. Also mir hat das total gefehlt. Aber es war trotzdem eine gute Zeit so, ne, und eine gute Erfahrung, würde ich auch immer wieder so machen. Aber so war das bei mir.
Also die Einstellung vertrete ich auch, dass man auch einfach mal raus muss, wenn man zu Hause im Betrieb hat, damit man eben nicht so mit diesen Scheuklappen dann so läuft, von wegen, ich habe nur die Sicht des Betriebes und keine Ahnung, was sonst noch so geht. Also kann schon sagen.
Aber das ist ja ein guter Einstieg, Klasse. Erzähl doch nochmal kurz, wer du bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du machst. Also das sind viele Fragen, aber du kannst ja am besten mal anfangen mit dem, was so dein Lebenslauf ist, sag ich mal.
Ja, also mein Name ist Klaas Meyer, ich bin 24 tatsächlich, und komme aus Minden. Das ist der nördlichste Zipfel von NRW und bin hier aufgewachsen auf einem Ackerbaubetrieb, wo dann irgendwann ein oder noch eine Biogasanlage dazu kam und auch ein Lohnbetrieb daraus entstanden ist. Also bin auf jeden Fall mit der Maschinerie aufgewachsen hier. Ja, hab auch, seitdem ich irgendwie laufen kann, auf dem Trecker gesessen. Anekdote dazu war, dass ich mal, ich glaube mit 12 oder so, war ich mal mit einem Grubber unterwegs. Da ist ein Roller mir entgegengekommen auf dem Feld. Hatte geguckt, ob da überhaupt einer drauf sitzt. Der ist dann zum Hof gefahren und hat meinen Vater gefragt, ob es schon soweit ist, ob die Trecker schon alleine fahren. Da sagt er, nee, da sitzt mein Junior drauf. Genau, und dann habe ich mein Abi gemacht und habe mir gedacht, eine Ausbildung, ja, keine Ahnung, brauchst du die? Bin direkt ins Studium nach Triesdorf, 500 Kilometer von zu Hause, weil es nur da das Agrartechnikstudium gab. Und das war dann auch so der Punkt, wo man dann gemerkt hat, boah, es gibt noch ein bisschen was anderes auf der Welt. Und es gibt auch noch ein paar Menschen, die anders denken und die vor allen Dingen anders sprechen. Das war die erste Hürde, die man da bekommen hat. Genau, und dann den Bachelor Agrartechnik gemacht, weil ich irgendwie, ja, rein Landwirtschaft und mit Tieren hatte ich es nicht so. Hatte Bock auf Technik, bisschen Maschinenbau und vor allen Dingen Marketing. Mein Peter Bräunig, das hat richtig Bock gemacht, muss man sagen. Und dann hier mit meinem besten Kumpel dann rüber nach Hohenheim Master gemacht und zwischendurch mal angefangen, Videos hochzuladen. Tatsächlich auch entstanden im Praxissemester bei Klaas. Habe ich das damals absolviert. In der Verkaufsförderung. Und da war das auch immer das Ding, wenn ein Klaas dann bei Klaas ist.
Ja.
Woher weiß ich dann, bin ich jetzt gemeint oder ist die Firma gemeint oder wie ist das? Dann habe ich den Account Klaas mit K genannt und die ersten 2-3 Reels mit irgendwelchen Sounds aufgenommen. Das ist ganz gut angekommen. Und irgendwann habe ich dann bei Fendt meine Bachelorarbeit geschrieben und danach bin ich so ein bisschen gestartet und jetzt gucken so ein paar Leute meine Videos.
Ja. So ein paar.
Also du bist dann erst wirklich im Studium damit gestartet mit dem Account, hast den dann und das hat sich dann so sukzessive so hochentwickelt. Oder hast du schon vorher irgendwie ein paar Follower, ein paar Tausend oder wie, einfach wirklich jetzt im Praxissemester?
Im Praxissemester habe ich einfach, also ich habe mich da auch nicht vor die Kamera gestellt, ich habe da einfach ich war mit dem Axon Terratrax zum Beispiel unterwegs, habe da Vorführtour gemacht oder mit dem Lexion mal eine Woche und so und da habe ich einfach Videos von gemacht und einfach Soundtrends wirklich benutzt und die Reels dann so klassisch geschnitten. Und das ist dann ganz gut angekommen. Damit habe ich so, ja, keine Ahnung, 2.000-3.000 Follower aufgebaut. Dann habe ich es aber auch erst wieder ein Dreivierteljahr ruhen lassen, bis ich dann in meiner Bachelorarbeit mich tatsächlich mit den, mit den Wirkweisen hinter den Algorithmen und so hinter TikTok und Instagram beschäftigt habe in meiner Bachelorarbeit. Und dann ging das danach erst los, ja, auch mit einer gewissen Strategie irgendwo. Und auch mit den Bauernprotesten tatsächlich auch, um da einfach Aufklärung zu machen zum Diesel. Warum fahren Landwirte mit Diesel? Warum gibt es da nicht so viele Alternativen? Und das kam sehr gut an, vor allen Dingen eine relativ neutrale, mir ist es schon wichtig, neutral und auf wissenschaftlicher Basis Videos zu machen und das kam gut an und mache ich so weiter.
Hm. Ja, es kommt offensichtlich sehr gut an.
Jo. Und du machst Talk, Instagram, YouTube und ja auch Podcast, ne? Richtig.
Genau. Also genau, die drei Plattformen, aber also von mir aus nur aus auf Shorts, also YouTube Shorts, Kurzformat, mit Aganiels zusammen haben wir jetzt auch schon so ein paar YouTube-Dokus gemacht, einfach was bei uns so abging. Das ging los mit so einer ganz spontanen Aktion nach dem Traction Bootcamp, wo ich dann einen Tag danach Häcksler fahren sollte, bei uns ablösen sollte. Dann ist der Keckerriemen auseinandergeflogen und
ich hab's gesehen. Ein
paar andere Sachen noch. Und ihr wisst selber, wenn irgendwas kaputt geht oder so, dann ist auf YouTube, dann geht's rund. Ja, und so ist das dann so ein bisschen gestartet. Genau. Und Podcast eben mit Jonathan zusammen, haben wir auch ab und zu Gäste. Das sind so die Kanäle, die ich aktuell bespiele, genau. Aber in der Realität, muss ich sagen, habe ich auch immer mehr Spaß daran, auch mal so Vorträge zu halten oder ja, vielleicht so Workshops und ja, ein bisschen Beratung zu machen, genau, muss man sagen.
Ja, du bist ja grundsätzlich immer sehr umtriebig, finde ich auch immer. Wir haben uns jetzt ja auch öfters auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen, wo man dann vorher gedacht hat, hey, du warst doch gerade erst noch irgendwo in Süddeutschland und jetzt bist du schon morgens irgendwie hier. Wie viel Stunden hat dein Tag denn so? Klar, kommst du mit 25 Stunden aus, oder?
Leider nur 24. Das ist manchmal ein bisschen wenig. ist so. Also bin ich ehrlich, das sieht auch manchmal ein bisschen wild aus. Das ist auch manchmal ein bisschen wild, wenn man dann ja den einen Termin oder die eine Veranstaltung in Münster hat und eigentlich den nächsten Morgen irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg sein möchte. Das Auto hat schon ein paar Kilometer gemacht oder die Bahn. Das ist so. Ja, aber es ist ja, ich bin gerne unter Menschen und vor allen Dingen auch so, ja, Veranstaltungen, wo wir uns gesehen haben, wenn es eine DEG-Veranstaltung ist, das ist zum Netzwerken ja auch einfach nicht verkehrt. Und zum Informieren sind ja viele Veranstaltungen auch nicht so schlecht, um da ein bisschen am Ball zu bleiben. Ja, finde ich gut. Mhm. Und jetzt vor allen Dingen auch in meiner Zeit, wo ich jetzt noch Student bin und mich zumindest noch aus dem Betrieb gerade operativ ein bisschen raushalten kann, will ich auch einfach noch ein bisschen was sehen von der Welt. Deswegen waren wir jetzt in Kenia oder ich war am Anfang des Jahres in Neuseeland und ja, so kann man sich den Horizont ein bisschen erweitern, wenn man die Möglichkeit hat.
Ich nicke heftig, weil ich sagte, kann dir aus Erfahrung sagen, nutz es. Also wir haben uns letztens auch noch drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, im Studium war das irgendwie alles noch ja, unbeschwerter so, ne? Also klar, du warst auch irgendwie schon Teil vom Betrieb und hast geholfen und alles, aber du warst ja noch nicht so fest da drin, wie soll ich das sagen? Also ich kann es nicht beschreiben, aber auf jeden Fall war es einfach alles unbeschwerter und du hast mehr gemacht. Und bei mir ist es halt auch mittlerweile so, dass ich mich echt manchmal gefühlt zerreiße, um, ne, oder dann auch eben Sachen absagen muss, weil es dann einfach nicht funktioniert und natürlich dann der Betrieb auch an erster Stelle steht. Muss. Also für mich, das war für mich sowieso immer Prämisse, ne, dass das hier auf jeden Fall läuft, weil ne, das ist das, womit ich in Rente gehe und wahrscheinlich nicht Instagram oder sonst irgendwas. Aber es ist schon manchmal dann auch traurig, sage ich mal, ne, wenn du dann zu Veranstaltungen auch eingeladen bist und dann das Schlimme ist ja dann immer, du siehst es dann auf Instagram, ne, wer alles da ist und denkst so, oh toll und guck mal, was da wieder, ne, was die wieder Tolles machen und das ist bestimmt eine super Erfahrung und du sitzt zu Hause und denkst so, toll, jetzt bist du hier wieder gefangen, in Anführungszeichen. Ne? Um Gottes Willen, ich meine das gar nicht negativ, weil ne, wir lieben ja auch das, was wir hier tun und davon leben ja auch unsere Kanäle. Ne? Aber ja, ich kann dir nur sagen, nutze es.
Ja, das ist, ich denke mir das auch, ich meine, habt ihr Mitarbeiter bei euch, feste Mitarbeiter bei euch im Betrieb?
Nee, okay, aktuell tatsächlich noch mal, gar nicht.
Ja. Da ist es, glaube ich, auch nochmal ein anderer Schnack, weil also wir haben aktuell 6 feste Mitarbeiter, kommt ja auch durchs Lohnunternehmen, dass man einfach zumindest für die, um die Aufgaben zu erledigen, kann ich mich aktuell zumindest, wenn es jetzt nicht ultra Hochzeit ist, auch rausziehen. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt keine Mitarbeiter hat, schon in Hochzeiten schwierig. Dann muss man schon auch mal da sein und mal helfen und dann ja, geht das nicht so mit den
und
Veranstaltungen.
Und das ist halt auch das Problem, ne? Also ich meine, das war ja auch oft schon Thema hier. Oder das war auch mit eine Sache, warum ich oft gedacht habe, so, ne, will, also als Frau willst du den Betrieb wirklich übernehmen, so, weil, ne, auch hinblicklich Familienplanung und KKG, du bist halt auch irgendwo ein Stück weit davon abhängig, dass du halt Leute kriegst, mit denen es funktioniert, ne, so, also ich bin ja unglaublich froh und dankbar und kann mich glücklich schätzen, dass mein Papa noch fit ist und alles, ne, aber dieses, ja, halt einfach zum Beispiel ne, einen festangestellten Landwirt, das haben wir seit Jahren auch schon versucht, da jemand Vernünftiges zu kriegen, ne, aber das ist halt echt ein großes Problem und wenn das halt nicht gegeben ist, dann fällt halt in Anführungszeichen, also ne, es funktioniert, alles gut, aber klar, dann kannst du halt eben nicht mehr so Sprünge machen, wie du es dann manchmal gerne wollen würdest vielleicht, klar. Also ich meine, wir haben jetzt dann trotzdem in der Ernte und so, da sind wir jetzt auch nicht nur zu zweit, also wir haben dann schon auch Aushilfen Fahrer und so in den Spitzenzeiten, keine Frage. Aber ne, so mit Kartoffelgeschäft und so, du bist halt auch das ganze runde Jahr ja irgendwie beschäftigt. Mein, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, ne? Und deswegen. Aber ich sage ja, es gibt immer irgendwie einen Weg, ne? Und dann ist das halt manchmal so, dass es nicht geht.
Ja, ist so, nee. Ich habe früher auch echt, ich bin im ersten Semester fast jedes Wochenende nach Hause gefahren, weil ich dachte, ja, zu Hause muss ich jetzt richtig was reißen, jedes Wochenende 500 Kilometer, nicht alleine, weil wir waren ein paar aus Norddeutschland, haben wir das Auto voll gemacht, sind hochgefahren, wieder runtergefahren. Manchmal auch ein bisschen, ja, war manchmal ein bisschen doll, was für Zeiten wir da aufgestellt haben, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, also dann kam Corona und danach hat man dann gemerkt, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich hatte damals auch noch eine Freundin zu Hause, muss man auch dazu sagen, es ist dann auch noch was. Aber nach Corona bin ich dann einfach unten geblieben, weil es dann auch einfach, du kriegst das Leben ja mehr mit und dann machst du mal ein bisschen was, guckst du mal hier rechts und links ein bisschen mehr. Ja. Das hat dann schon auch geholfen, aber es war auch einfach möglich, muss man auch sagen, weil ich dieses Privileg hatte, dass wir ein paar Mitarbeiter zu Hause haben. Dass es jetzt nicht so ins Gewicht fällt, ob ich da bin oder nicht, zumindest operativ. Aber mein Vater ist jetzt 61 und man merkt auch, und das sagt er dann auch, oder lässt es einen merken, dass man dann schon selber jetzt auch ein bisschen zusehen muss, muss, wo dass man weiß, wo es hingeht. Also dass zumindest das Lenken vom Betrieb jetzt schon zu den Aufgaben mitgehört. Mhm. Der Vorteil ist eben, dass man solche Sachen ja schon besser auch aus der Ferne machen kann, als jetzt auf dem Trecker sitzen, weil Ferngesteuerte oder sowas wie in der Baubranche aus 5000 Kilometer Entfernung einen Bagger fahren, das geht bei uns leider noch nicht.
Mhm. Lenken betriebsmäßig, das heißt dann Strategien, welche Investitionen anstehen, solche Sachen machst du dann, sag ich mal, in Anführungszeichen aus der Ferne über dein Netzwerk, irgendwelche Investitionen prüfen mit Landmaschinenfirmen, Saatgut etc. und so, das liegt dann alles sozusagen in deiner Hand schon.
Sowas. Also, genau. Wir haben jetzt Biogas, die eine Biogasanlage läuft aus dem EEG irgendwann. Da planen wir jetzt die Investition oder zumindest, was wir machen, um da jetzt eine Anschlussförderung zu bekommen. Mhm. Da geht es ja auch viel um Wärmenetze, solche Sachen. Dann auch im Lohnbetrieb, was Angebote angeht. Ich meine, wir nutzen bei uns Agrarmonitor, da kann man ja auch relativ viel aus der Ferne mit managen. Sowas zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also was die Strategie angeht, sagt er auch selber, wenn es jetzt um Maschinenkäufe geht, wird jetzt ohne, ich sag mal, ich habe noch einen Bruder und ohne unsere Meinung wird da eigentlich nichts mehr gekauft.
Der ist aber auch mit im Betrieb drin, dein Bruder?
Der ist auch mit im Betrieb, der ist ausgebildeter Lampenbaumaschinenmechaniker, macht aktuell aber eine Kfz-Ausbildung hinterher nochmal. Der ist auch tatsächlich viel da neben der Arbeit, der macht aktuell operativ auch mehr Arbeitsstunden als ich, das muss man auch sagen. Genau, und so läuft das dann ab. Inwiefern sich das Konstrukt dann abbildet in der Zukunft mit der Betriebsführung, müssen wir mal schauen. Weil ich glaube, ich hab da hauptsächlich diesen kaufmännischen oder das mit diesem BWL-Hintergrund, sagen wir mal. Aber ich würde mir das gerne mit meinem Bruder irgendwie aufteilen. Ja, aber das steht noch so ein bisschen, wie soll man sagen, es steht noch ein bisschen in den Sternen, weil jeder auch irgendwo wissen muss, wo er hin will. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Und du hast ja eben gesagt, du hast deinen Master gemacht, aber jetzt aktuell bist du ja auch wieder im Studium.
Also ich bin aktuell noch im Master. Ich habe den noch nicht fertig.
Ich bin im Master in
Hohenheim aktuell.
Dann war das die Bachelorarbeit bei Fendt.
Genau, das war die Bachelorarbeit.
Das habe ich eben falsch verstanden.
Die Masterarbeit steht noch aus.
Ja.
Mal schauen, worum es da geht. Aber ja, Thema Marketing ist ja schon was mich irgendwie begleitet und da hätte ich auch Bock zu dann eine Masterarbeit drüber zu schreiben. Schauen wir mal.
Ja, spannend.
Ihr habt beide einen Master gemacht oder wie sieht es bei euch aus? Oder?
Als ich aus Hamburg quasi zurückgekommen bin, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Betriebsnachfolge. Also habe eine empirische Arbeit geschrieben, auch anhand von unserem Betrieb, wie die Betriebsnachfolge und mit Erbe und allem aussehen kann und soll in einem landwirtschaftlichen Betrieb und bin danach direkt aber auch hier eingestiegen und ich hätte gerne noch einen Master eigentlich gemacht, aber es war halt hier in der Nähe nichts, was mich weitergebracht hätte, so, ne? Und oder was mich interessiert hätte. Und für mich war es halt jetzt keine Option, dann mehr nochmal irgendwie 2 Jahre oder so nach Kiel zu gehen, weil dafür war ich dann doch in der Zeit zu verwurzelt wieder hier im Betrieb. Also es war auch eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, dann hier einzusteigen. Und ich habe ja dann dafür aber letztes Jahr abgeschlossen, 2 Jahre lang Abendschule ja nochmal gemacht und habe quasi die klassische Ausbildung Landwirt dann nochmal on top gesetzt, weil ich ja auch BWL studiert habe, weil ich halt immer gesagt habe, um einen Betrieb führen zu können, ist das schon auch wichtig, dass man einfach in dieser BWL-Geschichte sich auch gut auskennt. Das ist ja mal ganz egal, welche Branche es ist, ne? BWL brauchst du halt immer. Und und habe das dann so gemacht.
Ja, ich denke auch, dass, ich meine, ein Landwirt, dass diese landwirtschaftliche Ausbildung ja für die Praktiken und für die Praxis auf jeden Fall, aber wenn es jetzt so wie ich um Management, Betriebsführung geht, muss man einfach unternehmerisch denken. Ja. Und deswegen, ja, das Zahlenwerk, muss man sagen, das geht schon auch irgendwo vor, weil sonst kann ein Unternehmen ja auch, ich sag mal, schlecht bestehen. Natürlich funktioniert das in der Landwirtschaft ein bisschen anders. Man denkt vielleicht in anderen Perioden und finanziert auch anders, aber ja, ohne das geht's natürlich nicht. Und
ja, deswegen, ich glaub, das wird auch immer wichtiger, also im Zeitalter.
Es wird immer komplexer. Ich meine, wenn man einen guten Steuerberater hat, hilft er einem natürlich da auch weiter. Aber ich tue mich schwer, da jetzt durchzublicken immer. Das ist immer so eine Sache, aber würde ich auch sagen.
Bist du denn jetzt in Hohenheim? Also ich habe auch in Hohenheim meinen Master gemacht, um da nochmal auf die Frage zurückzukommen, aber mit Schwerpunkt Agrartechnik. Den konnte man zu der Zeit, wo ich studiert habe, konnte man das nur in Hohenheim machen, die Agrarwissenschaft mit Schwerpunkt Landtechnik studieren. Machst du denn jetzt in Hohenheim auch den BWL-Schwerpunkt im Master oder eine freie Vertiefung?
Also ich mache Agribusiness, also schon den BWL-Master mit Management und Steuerlehre hatten wir letztes Semester. Semester. Einfach weil ich ja in Triesdorf Agrartechnik gehabt habe. Mhm. Und ja, ich habe mir auch gedacht, ich meine, im Bachelor hast du jetzt relativ viel Maschinenbau und Landtechnik gemacht. Und ich glaube auch, einfach durch persönliches Interesse hat man jetzt auch, wenn es jetzt um Rodetechnik geht und so, ich denke, das passt vom Wissensstand her. Mhm. Jetzt ist es wichtig, für Betriebsführung nochmal Management und BWL oben drauf zu setzen, nochmal ordentlich als Master. Deswegen haben wir den Weg eingeschlagen. Genau. Mhm.
Ist das denn, da hatten wir jetzt auch schon öfters drüber gesprochen, wie ist denn deine Einschätzung im Master mit dem Praxisbezug? Also ich sag mal, Carina und ich hatten schon öfters darüber gesprochen in der Ausbildung, dass man dann irgendwie noch Futterration mit per Hand berechnet oder so, was man ja in der Praxis jetzt nicht unbedingt mehr macht. Und wie du sagst, irgendwelche Angebote erstellst du mit Agrarmonitor, mit so einer Verwaltungssoftware oder Abrechnung machst du ja auch automatisch. Ist das schon im Studium angekommen oder ist das eher, sag ich mal, noch sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht theoretisch, aber ja, doch theoretisch und weit entfernt von der Praxis als Betriebsleiter oder als Verantwortlicher, auch in der Firma wie bei Lemken oder so, wenn du da irgendwie mit BWL was zu tun hast, dann sieht das ja auch anders aus, als man das vielleicht in der Uni lernt. Wie ist so deine Einschätzung dazu? Ja,
ich denke, die Grundsätze, zumindest war es in Triesdorf auch, also das war auch so, wenn es jetzt um irgendwelche Kostenrechnungen ging oder mehr periodische Investitionsrechnungen, also das war auch natürlich alles irgendwie per Hand oder zumindest mit der groben Struktur. Ich glaube jetzt nicht, dass da, also ich hatte es jetzt nicht erfahren, dass da wirklich die aktuellste Software eingesetzt wird. Ist vielleicht auch bei uns in der Branche noch so ein bisschen so eine Sache. Woanders gibt's ja SAP und was weiß ich noch für Systeme, die sehr etabliert sind. Ich weiß auch nicht, ob im BWL-Studium da groß drauf eingegangen wird. Aber bei uns war es bis jetzt ja eher per Hand. Futterrationen und so weiß ich jetzt nicht. Auch so Deckungsbeitragsrechnungen, die haben wir dann auch per Hand gemacht. Viele machen das ja in Excel oder ja eben, wenn man jetzt in seiner Acker-Schlag-Kartei und natürlich alles auflisten kann und alle Kosten hinterlegt hat und so, braucht man das ja theoretisch nicht mehr.
Ja.
Aber wie ist denn eure Einschätzung in der Praxis? Wie viele Leute machen das schon komplett mit Kosten so, ohne jetzt nachrechnen zu müssen, weil irgendwas vielleicht nicht richtig gepflegt wurde?
Haben wir witzigerweise letzte Woche hatten wir Vorstandssitzung vom Maschinenring und da ging es auch um, der Maschinenring hat ja auch diese Acker-Schlag-Kartei und da ging es genau um dieses Thema auch, wo wir gesagt haben, ich glaube, oder wir glauben zumindest hier in der Region, ich meine, ne, dass ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf den Altersdurchschnitt an, so von den Landwirten, ne? Und ist es ein auslaufender Betrieb oder sind da junge Leute hinterher, ne, die wie du jetzt da das irgendwie auch voranbringen? Die möchte ich mal außen vor lassen. Da würde ich sagen, die meisten haben es, aber wir haben gesagt, bei uns in der Gegend schätzen wir mal, 80% der Leute haben keine Ackerschlagkartei. Weil, also, ne, auch so, das fängt ja damit an, du musst das Ding ja auch einfach pflegen und wir sehen es auch daran an den Zahlen, wie viele auch zum Beispiel hier den E-Antrag oder ne, auch jetzt, wo die Dieselrückvergütung nur noch online geht, wie viele Landwirte gehen da zum Dienstleister und sagen, mach, ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, keine Zeit. Es hängt auch oft an der Technik, also es gibt auch hier noch Landwirte, natürlich, wie gesagt, vom alten Eisen, die haben nicht mal ein Smartphone für, wenn sie dann aufgefordert werden, von der Kreisverwaltung Fotos in der App zu machen vom Schlag, ne, wenn da irgendwelche irgendwas sind, da gar keine technische Möglichkeit dafür haben, ne? Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial da, aber wie gesagt, da ist halt auch die Frage, geht der Betrieb weiter und ne, da sind wir wieder bei dem, das haben wir immer schon so gemacht und das brauchen wir nicht, das ist alles Quatsch, ne? Aber das ist ja das, was ich auch eben gesagt habe zu dir. Ich glaube, dass das immer wichtiger für uns in Zukunft wird, wenn du so einen Betrieb eben vernünftig leiten willst und voranbringen willst, dann musst du eben auch hinsichtlich Kosten und Co. wirklich gucken, ne, wo kann ich was einsparen oder auch nicht, ne, und auch einfach, um mal ein Gefühl dafür zu haben, ja, was kostet mich das Ganze jetzt unterm Strich, ne, oder hier so Deckungsbeitragsrechnung, ne, ich meine, klar, auf der einen Seite, das ist natürlich auch oft schwierig in der Landwirtschaft, weil natürlich unglaublich viele Faktoren da reinspielen, wie Wetter und Co., die wir nicht beeinflussen können, aber trotzdem, um einfach ein Gefühl zu haben und das fällt mir auch oft auf in der Landwirtschaft, haben wir auch mit deinem Kollegen Johannes ja schon drüber gesprochen, ne? So diese EDA-Kosten, der ist eh da und wie ich dann immer so schön sage, das ist jetzt hier wieder Bauern-BWL, dann wird wieder irgendwas schön gerechnet, was aber unterm Strich vielleicht ganz anders aussieht und also ich muss auch dazu sagen, mir fehlt auch oft die Zeit dafür, also ich würde das eigentlich auch gerade in der Acker-Schlag-Kartei gerne viel intensiver machen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Fleißarbeit. Klar, ne, du musst das alles also die Programme können das, aber du musst das alles einpflegen. Dann muss auch jedes Mal, wenn jetzt einer, ne, eine Aushilfe mit der Scheibenegge da im Kreis fährt, dann musst du danach auch das wirklich alles eintragen und, ne, was hast du an Diesel verbraucht und. Und da musst du auch Zeit für haben. Und das ist, glaube ich, immer unser großer Faktor oder, ne, die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, warum es dann viele auch einfach nicht so schaffen, weil einfach die Zeit dann dafür fehlt.
Also das ist auch, was ihr von Lemken auch immer, oder was ich auch schon mal, ich glaube in der Verschleißteilfolge, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Betriebsstruktur zu tun. Wenn du wirklich so einen hast, der, sag ich mal, jetzt auf einem großen Ackerbaubetrieb, der ja operative oder nicht der strategische Leiter ist und der quasi die Zahlen so ein bisschen im Auge behält, dann werden auch in Diskussionen, merkt man das auch immer sehr schnell, zum Beispiel auf Messen oder Feldtagen, ne, da werden ganz andere Fragen gestellt, zum Beispiel, was sind bei einem grober Verschleißteilkosten, weil die größeren Betriebe, die kalkulieren dann quasi auch eine Investition, nicht nur über die eine Investition der Anschaffung sozusagen. Ja. Also ich meine, klar, das wirst du wahrscheinlich auch, wenn ihr einen Häcksler kauft oder so, dann wirst du auch gucken, was sind die laufenden Kosten und guckst dann, welcher ist er günstiger, welcher ist er teurer. Aber wenn ich das jetzt hier vergleiche, bei uns am Niederrhein, so kleinere Betriebe, wo Verschleißteilkosten vielleicht gar nicht der hohe Punkt sind, weil die machen dann immer so einen Scherz, wenn du dann hast du manchmal die kaufen eine Kurzscheibenegge, dann fahren die damit 10 Jahre mit derselben Scheibe und nach 10 Jahren sagen sie, boah, was haben wir hohe Verschleißteilkosten? Dann sagst du ja, berechne das mal runter pro Jahr, wenn du jetzt alle 10 Jahre nur einen Satz Scheiben kaufst, als wenn du jetzt als Großbetrieb da Tausende von Hektar auf so eine Scheibenegge machst und du musst dann jedes Jahr neue Scheiben, ist das natürlich mehr im Fokus. Also sollte überall im Fokus sein, aber ich glaube, dass das auch wirklich durchblickt wird und kalkuliert wird, ist eher auf, ja, wie soll ich sagen, nicht auf professionelleren Betrieben, aber auf welchen, die deutlich ja wirtschaftlich auch unterwegs sind, weil da Investoren dahinter stehen und wo das Ganze vielleicht so ein bisschen wie so ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird.
Ja, aber da haben wir dann auch wieder den Punkt, da ist einer für eingestellt, ja, ne, der sich dann darum kümmert. Und das ist das Problem in der Landwirtschaft, weil ich sag mal, in einem in Anführungszeichen bäuerlichen Familienbetrieb, ne, wo der Landwirt einfach alles macht, Büro und Feldarbeit und keine Ahnung was, und ja sowieso schon so viel Büroarbeit anfällt, das ist ja das, was ich damit meinte. Dafür musst du erstmal Zeit haben, für dich dann auch damit vernünftig auseinanderzusetzen. Oder ne, ist, wenn du keinen Angestellten hast.
Das ist nämlich dieser Grad, auch diese Professionalisierung, was dazu gehört, man muss es auch schaffen können. Das ist eben die Sache, wenn du jetzt als Landwirt Allrounder sein musst. Du hast, ich sag mal, in einem Großbetrieb oder bei uns ist meine Mutter sehr, sehr viel im Büro und macht viel Abrechnung und so weiter, dass du jemanden hast, der sich da durchgehend mit beschäftigt. Der braucht sich da nicht mit einarbeiten, nichts. Für den ist die Software genauso viel Einarbeitungszeit wie für den Landwirt, der sich da ja 1, 2, 3 Stunden Schnitt durchschnittlich, sage ich mal, am Tag höchstens mit beschäftigt. Die gleiche Einarbeitungszeit, und das ist einfach aufwendiger. Und wenn du dann eben mehrere Leute hast, wo du dich mehr spezialisieren kannst pro Stelle, ist das natürlich ein Vorteil für die größeren Betriebe. Da sind wir wieder beim Thema Strukturwandel. Also die kleineren Betriebe oder die größeren Betriebe haben da einfach den Vorteil, dass die dedicated Mitarbeiter auf gewisse Aufgaben setzen können und dann vielleicht auch effektiver sind und auch die Kostenstruktur deutlich besser durchblicken können. Absolut. Das ist bei uns auch noch eine Baustelle, bin ich ehrlich. Ich sag mal, ich habe mir vorgenommen, für auch wenn ich jetzt älter werde, dass man ja ein Leben lang lernt und dass man sich mit der Technologie auseinandersetzt, weil man sonst einfach abgehängt wird.
Ja.
Das sehe ich so manchmal, wenn es darum geht, Unternehmer zu sein. Ich sehe manche, die sind mit 70, die laufen mit dem iPhone rum, AirPods in links, hören dies, hören das, wissen genau Bescheid, können da gut mit um. Dann gibt's andere, wie du schon sagst, die haben ja nicht mal ein Smartphone. Ich will das auch nicht schlecht reden, das ist ja auch okay, aber dann darf man oder dann passiert es halt schon mal, dass man auch abgehängt wird, ne?
Ja.
Das ist die Sache. Man darf sich zumindest nicht dagegen verschränken. Manche verschränken sich da richtig gegen, so von wegen die neue Technik, brauche ich nicht. Ja, kann so sein, aber dann fehlt ja auch vielleicht so ein Schlüssel, der Schlüssel zu gewissen Türen, muss man dann auch sagen.
Ja, aber das ist, wie gesagt, auch das Thema, ne? Es ist ein auslaufender Betrieb. Also ich kann schon verstehen, wenn, weiß ich nicht, Bauer Hempel da mit Anfang 60 keinen Bock mehr hat, weil er sagt, okay, ne, ich habe keinen Nachfolger und alles, das tue ich mir jetzt die paar Jahre nicht mehr an, das lasse ich jetzt, weiß ich nicht, einen Maschinenring machen und beschäftige mich gar nicht mehr damit, kann ich auch verstehen. Also ich habe ja auch das große Glück, Gott sei Dank, ne, mein Papa ist da auch total offen und auch also nicht nur mit Smartphone und mit Acker-Schlagkartei und so, sondern auch mit, ne, was Technik von Maschinen angeht. Der hat da noch Bock drauf, so, ne, wir haben ja auch Spritze und alles da auf dem neuesten Stand bekommen. kommen und der beschäftigt sich auch damit und er will das auch, aber weil er ja auch sieht und will, dass es weitergeht und dann, ne, und das finde ich dann in dem Punkt und so Betriebe kenne ich eben auch, das finde ich dann schlimm, wenn es weitergeht und die Generation dann aber trotzdem die Arme so verschränkt und es dann damit den Nachfolgern ja auch einfach schwierig macht, ne, genau, da zusätzliche Steine in den Weg legt.
Das ist auf jeden Fall eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Da muss ich auch sagen, also was Technik angeht, da fragt mein Vater auch mich. Da sagt er, hat er auch dann irgendwann gesagt, ja, du, komm, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem neuesten Stand immer. Natürlich ist die, da muss ich auch sagen, da war ich früher auch noch ein bisschen blauäugiger, wenn es jetzt um Technik geht, da habe ich auch mehr geguckt, oh, das kann die Technik, das kann die Technik und habe auch noch zu wenig auf, ja, ich sag mal, auf die Kosten geguckt und auf das, was am Ende wirklich bei rumkommt. Das ist dann doch jetzt, das tritt dann jetzt schon eher ein. Deswegen, wenn es jetzt Richtung Betriebsübergabe geht oder mit dem Junior, dann verstehe ich auf jeden Fall, wenn man dann hier und da ein bisschen bremsen muss, wenn es um Technik geht, die
klar,
vielleicht wirklich einfach zu teuer ist für das, was sie bringt. Wir haben früher mal Applikationskarten im Mais probiert, dann waren die deutlich teurer als eigentlich abgesprochen und ja, alles so Sachen, das waren dann aber Fehler, die man gemacht hat, das war jetzt nicht gravierend, aber da hat man gemerkt, okay, das sind Sachen, die brauchst du jetzt nicht noch nicht machen, da war ich glaube, da war ich 18 oder so, hat er mich auch einfach machen lassen, bin ich auch ehrlich, hätte er auch einfach sagen können, ja, das macht jetzt gar keinen Sinn, aber hat er mich machen lassen, ja, hat man daraus gelernt auf jeden Fall.
Das ist ja auch das Schöne, dass dein Vater dich das hat lernen lassen, ne? Weil
doch,
man hätte auch einfach manchmal sagen können, mach mal nicht, das bringt eh nichts, aber dann hast du ja, Versuch macht klug, sagt man immer so ein bisschen, ja, ne? Und in dem Fall halt vielleicht auch nicht, ne? Aber hätte ja auch theoretisch vielleicht auch klappen können. Also
hätte auch klappen können.
Ganz umsonst macht das ja keiner, also
ja,
in manchen
aber Fällen, da muss man ja, da muss man auch sagen, da sind unsere Strukturen zu klein und die Flächen und die Böden sind zu homogen in den größten Teilen dafür, dass sich das jetzt wirklich lohnt. Und es waren auch Satellitenkarten, es war nicht genug geschützt auf empirische Daten, so, die man jetzt aus den Erntemaschinen und so gezogen hat. Da ist man ja, da sind wir jetzt eher in die Richtung, dass man, wenn dann aus Ertragskarten die verschneidet. Aber noch ist ein anderes Thema. Die Sache ist, ich kann mir das auch, manche Sachen kann ich mir dann auch oft genug noch anhören, wenn es so ist. Also das wird dann mit einem schon nochmal aus Brot geschmiert, bin ich ehrlich. Das könnte man vielleicht auch anders machen, aber naja, das passt schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch war oder bei euch ist oder bei euch, Carina. Es ist, bei manchen Sachen gibt es schon Reibereien, da muss man auch sagen, aber ohne das gibt es ja auch keine Auseinandersetzung damit.
Ja, und ich glaube aber auch, dass das auch wichtig ist. Also das ist bei uns genauso, ne? Also ich meine, ich sag immer, im Großen und Ganzen kann ich mich wirklich nicht beschweren. Wie gesagt, ich kenne andere Betriebe und bei uns ist es Gott sei Dank nicht so. Das haben wir immer schon so gemacht. Also da bin ich schon mal sehr, sehr froh drum, dass das hier nicht der Fall ist und auch, dass der Fall ist, dass mein Papa ja auch abgeben will. Das ist ja auch oft ein Prozess, der nicht stattfindet, ne? Und aber natürlich gibt's bei uns auch Diskussionen und Reibereien, ne? Also ich meine, das fing damit an, sage ich auch ganz ehrlich, damals mit der Sämaschine, bevor wir die gekauft haben und da dran war, ne, 3 Meter, 6 Meter, wo ich gesagt habe, ne, für unsere Strukturen hier reicht auch 3 Meter, weil wir haben, ne, auch von bis Schläge hier und noch richtig kleine Ecken, wo du dir dann mit den 6 Metern einen abgurkst und am besten schon im Kreis fährst, weil es so klein ist. Und das gab hier auch Reibereien und ich habe dann gesagt, er hat sich nachher durchgesetzt, wir haben die 6 Meter gekauft, heute bin ich froh, dass wir es gemacht haben, gebe ich auch, also ich kann das auch zugeben, aber natürlich.
Das ist das Wichtigste, dass man auch Fehler und Fehlentscheidungen auch mal zugeben kann.
Ja.
Und das ist so eine Sache, dass also wirklich offene Fehlerkultur zu sagen, okay, sehe ich ein, war nicht so gut, aber ja, machen wir weiter, aus dem Gelernten machen wir weiter und sich nicht so verhärten auf das, wo man jetzt der Meinung war und immer so rumgrummeln und so, oh, das kann ich ja gar nicht ab, da bin ich ehrlich. Also wenn man dann so rumeiert und 3 Schleifen zieht, anstatt dass man einfach sagt, ja, okay, hast recht, machen wir weiter.
Ja.
Nee, aber dann war's, sagst du, hast du tatsächlich Angst gehabt vor der größeren Maschine? Habe ich das jetzt richtig gehört?
Ja, nicht Angst gehabt in dem Sinne, aber
Bedenken gehabt?
Ich habe Bedenken gehabt, ob man da jetzt unbedingt so viel schneller ist. Ne? Ich meine, klar, 6 Meter sind 6 Meter, aber bei uns muss man ja auch dazu sagen, letztes Jahr haben wir es das erste Mal gemacht, wir haben ja immer just in time gearbeitet, ne? Bei Saatgutvermehrung zum Beispiel, ne? Wir fahren dann ja auch 20 Mal in Anführungszeichen mit der Scheibenegge drüber, so viel wie möglich zum Auflaufen bringen, dann haben wir in einem Schritt gepflügt, also ne, der Azubi, Aushilfe, wer auch immer, einer hat gepflügt und dann halt eben parallel Just-in-Time eingesät. Und wo ich dann gesagt habe, ne, bei 6 Meter brauchst du aber auch nicht mehr mit einem Pflug vorzufahren. Also ne, so, du musst halt den Arbeitsprozess dann entsprechend ja auch anpassen. So, und das war halt dann meine Not, in Anführungszeichen. So, ne, dann pflügen ja am besten, oder ne, pflügt man schon am besten mit 2. Das haben wir 2 Jahre dann so gemacht. Brauchst aber wieder eine zusätzliche Arbeitskraft, ne, einer mehr, der dann mit dem Flug mitfährt. Und ja, letztes Jahr haben wir es dann erstmalig so gemacht, dass mein Freund dann gepflügt hat mit dem Packer, also quasi vorgearbeitet, so. Und das, also, und eben auch, wie gesagt, auf die kleinen Ecken bezogen, ne. Oder dann machst du vielleicht mal irgendwie noch 3 Meter Blühstreifen vor den Kartoffeln. Ja, das ist dann mit 6 Meter Maschine auch wieder schwierig und so. Aber das spielt sich ja dann eben alles ein, ne. Dann probiert man eben ein bisschen rum, dann wird der Arbeitsprozess eben, ja, wie gesagt, verändert und dann passt's dann am Ende auch wieder. Aber es sind halt Sachen, und ich glaube, das ist aber auch so ein Männer- und Frauending. Also das ist auch ganz spannend, dass es bei uns ja eben, ne, Vater und Tochter ist. Ich möchte sagen, Frauen sind manchmal ein bisschen vorausschauender oder haben manche andere Sachen nochmal im Blick, die ein Mann nicht im Blick hat. So nach dem Motto, der sagt dann so, ne, ja, das geht schon irgendwie. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe dann irgendwie andere Bedenken als er. Aber wie gesagt, ich finde das auch nicht verkehrt und ich kann das auch durchaus zugeben, dass ich heute, so wie wir es jetzt machen und wie sich das auch mit dem Betrieb, mit meinem Freund zusammen so einspielt, bin ich froh, dass wir die 6 Meter jetzt haben, weil du natürlich auch viel schlagfertiger bist, keine Frage. Ne?
Mhm. Ja, wir haben jetzt auch in 6 Meter Technik tatsächlich, da gehen wir hin, weil wir sonst die ganze Fläche mit einer 3 Meter Solitär gemacht haben und das wurde jetzt echt mal ein bisschen eng von der Auslastung, muss man einfach mal sagen. Mhm. Aber jetzt hat man beides zur Auswahl, eine Solitär mit Kreiselecke oder und dann eine Scheibenecke 6 Meter und wenn man dann den Blühstreifen irgendwo säen muss oder die Blühfläche und so, dann nimmt man halt, die 3 Meter. Ja, ich würde gern nochmal, habt ihr zu dem Thema noch was? Sonst würde ich tatsächlich gerne nochmal vielleicht ein bisschen was erzählen aus Kenia.
Ja, voll gerne.
Da haben wir eigentlich Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange sind eure Folgen?
Nee, alles gut.
Also wir würgen hier keinen ab, keine Warnung.
Nee, das ist nämlich, viele von euch haben das ja, oder von den Zuhörern haben das ja eh wahrscheinlich schon gesehen, dass du ja in Kenia warst. Du kannst ja vielleicht nochmal erzählen, ich weiß, wie das so zustande kam, aber du kannst das ja, weil das ist, glaube ich, eine Besonderheit ja in Hohenheim, diese Explosion. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal den anderen Zuhörern auch nochmal kurz erklären, wie sowas dann zustande kommt, dass du in Kenia warst.
Mhm. Genau, also wir waren mit einer Exkursion aus Hohenheim, die mit einem Modul, was man wählen kann. Das nennt sich, irgendwie internationale landwirtschaftliche Entwicklung, wie auch immer. Hat einen sehr langen Namen und ist auch begrenzt von den Plätzen her. Und dann können 20, vornehmlich Agribusiness-Studenten in Hohenheim mit 20 Nötingern waren wir unterwegs, also 40 Leute, mit unserem Prof Enno Baas. Geht's dann in, verschiedene Länder, wo die Landwirtschaft deutlich anders aussieht als jetzt bei uns. Und da ging es jetzt eben nach Kenia, tatsächlich mal weit weg. Letztes Jahr ging es irgendwie auf den Balkan, aber ja, es waren viele auch schon weiter weg in China und so weiter und Kasachstan waren schon einige unterwegs. Und Kenia war schon sehr interessant, weil es ja wirklich auch sowohl kulturell vom Klima und auch von der Landwirtschaft ganz, ganz anders ist als bei uns. Da haben wir dann ein paar... jeder hat so ein paar Hausarbeiten gehabt, dann vorbereitet und präsentiert. Da ging es um verschiedene Themen, Getreideanbau in Kenia, Kaffee, Tee. Wir haben zum Beispiel Bodenmärkte gemacht, ganz interessantes Thema. Da sollten wir auch Interviews führen, damit wir eben vorher mal ein bisschen Kontakt mit den Leuten haben, riech mal gucken, was geht. Sollten wir 3 führen, am Ende ist 1 zustande gekommen, weil immer, wenn es dann darum ging, konkrete Fragen zu stellen und auch wenn es ein bisschen politisch wurde, da wollen wir lieber nicht drüber sprechen, so von wegen. Da hatten wir nur noch einen Prof, der übergeblieben ist. Und woran hat es gelegen, dass es so ein heikles Thema ist? Ja, Korruption ist da doch ein ziemlich, ziemlich großes Thema. Mhm. Und dann ist es vielleicht schwierig, sich da groß drüber zu äußern, muss man sagen. Und auch total, ich sag mal, volatil und total interessante Märkte. Man kann gar nicht richtig kaufen, man kann nur auf 99 Jahre pachten. Das ist quasi der Kauf dann.
Ach so.
Ja, krass. Das haben wir dann so vorbereitet, genau. Und dann ging es irgendwann los.
Und jetzt fangen wir nochmal vor, wie ist denn, du hast angefangen, Klima ist anders, also was hattet ihr denn für ein Wetter da? Tropisch, feucht oder trocken oder
tatsächlich oder unterschiedlich? Alles. Also Kenia ist ja ein Zentralafrika, ostafrikanisches Land. drumherum, die Länder sind teilweise auch ein bisschen unsicher, weil es da auch ein bisschen viel Gewalt und so gibt. In Kenia geht das, und das ist ein Land, wo 80% der Fläche arid sind oder semi-arid, das heißt Steppe, zu trocken, und 20% sind teilweise richtig hohes Potenzial, richtig humusreiche Böden. In der Mitte des Landes, rund um die Hauptstadt Nairobi, gibt es auch den Mount Kenya, das ist ein ehemaliger Vulkan auf 2000 Höhenmeter, und darunter gibt es halt auch eher etwas kühleres Klima, auch genug Regen, und dann geht es Richtung Küste immer niedriger und es wird immer heißer. Und in dem Klima da oben, ja, die haben teilweise 800, 900 Millimeter Niederschlag. Die haben natürlich keinen Winter. Die haben zwei Regenzeiten im Jahr. Ja, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, und können auch teilweise zweimal ernten. Mhm. Die haben genug Sonneneinstrahlung auf jeden Fall. Ist am Äquator, klare Sache. Und dadurch ist da auf jeden Fall auf den Höhenlagen auch wirklich Ackerbau möglich, so wie wir ihn kennen, zumindest ähnlich. Da haben wir einen Betrieb besucht, der ja seine Ursprünge, oder die Familie hat ihre Ursprünge in Schottland, sind aber kenianische Staatsbürger und wirtschaften da schon relativ lange. Dann haben wir noch einen Mango und Zitrusbetrieb besucht, Tee, Kaffee, alles Mögliche. Also das ist ein Land, wo sehr, sehr viel Varianz vorzufinden ist, was Klima und was Landwirtschaft angeht, muss man auch mal sagen.
Mhm. Ja. Aber die Betriebe, die ihr euch jetzt angeguckt habt, das waren dann alles ja wirkliche Betriebe, die auch vermarktet haben, weil es gibt da doch wahrscheinlich auch noch sehr viele Betriebe, die, sag ich mal, für sich selber dann sorgen oder für die Nachbarschaft, also so eine, diese Art Subsistenzwirtschaft.
Genau, und also eigentlich die, ja, 80% des BIPs in Kenia kommt aus der Landwirtschaft, und viel wird auch einfach unter sich gehandelt. Dann bauen Leute so 3, 4, 5 Quadratmeter Mais an hinten im Garten, und das ist so das, wo man dann auch ein bisschen von lebt, oder genau, für die Nachbarschaft oder vielleicht auch ein bisschen mit handelt. Da muss man nur aufpassen, dass einem die Hälfte nicht noch geklaut wird. Da steht, ja, ist der meiste Mais eingezäunt, oder hat man mal eine Kuh stehen oder ja, wie auch immer. Also das allergrößte Teil der Landwirtschaft ist ja für die Subsistenz. Aber daraus entwickeln sich teilweise eben auch größere Betriebe. Wir haben einen größeren Milchviehbetrieb angeguckt. Ja, oder diese Tee- und Kaffeefarmen, wenn die eben stetig wachsen und einen ordentlichen Unternehmer dahinter stehen haben. Das war eigentlich immer die Schlüsselrolle. Mhm. Jemanden, der einen hohen Bildungsstand hat, der gut ausgebildet war, ein unternehmerisches und ja auch BWL-Hintergrund hatte. Der hat es dann meistens geschafft, ein Unternehmen daraus aufzubauen, was dann auch ja richtig vermarktet teilweise. Und wir haben uns vornehmlich solche Betriebe angeguckt. Wir haben auch hier und da mit so ein paar Sachen haben wir auch kleine Bauern, sage ich jetzt mal, angeguckt, die im Garten dann ein bisschen Mais, paar Sonnenblumen und so stehen hatten, die dann teilweise auch von Elefanten plattgetrampelt wurden, was auch ein Problem tatsächlich.
Wildschaden mal anders, ne?
Jo, also echt. Krass, auch bei dem Ackerbaubetrieb, den wir da angeguckt haben am Mount Kenya, der hat gesagt, am oben am Berg, da kommen die Elefanten hin, wenn es Trockenzeit ist, weil es da natürlich kühler ist und da noch Wasser gibt. Und unten im Tal immer, wenn Regenzeit ist. Und dann ziehen die jetzt also zweimal im Jahr hoch und wieder runter. Und er sagte, früher haben sie ja den Raps mal platt getreten oder hier und da. Und dann zog halt einfach so eine Horde Elefanten einmal durch den Bestand. Dann haben sie denen dann mal einen Korridor gebaut und seitdem war das vorbei. Hm. Aber er sagte, die Tiere, die es da gibt, man ist ja Löwen, Panther, alles Mögliche, was man sich jetzt in Kenia auch so vorstellt oder von Afrika vorstellt, das gibt es da. Und damit müssen die auch irgendwie klarkommen.
Mhm. Ist das denn ein Problem zum Beispiel auch für die viehhaltenden Betriebe mit den Raubtieren dann?
Tatsächlich ja. Das ist auch das, was er gesagt hat, warum er seine Haltung komplett umgestellt hat. Der hat Mutterkühe. Mhm. Also der bewirtschaftet ungefähr 1000 Hektar Ackerland und alles, was zu steil ist, ist Weide. Und deswegen macht er Mutterkuhhaltung. Mhm. Und hat er früher ja auf größeren Flächen das gehalten. Und dann haben die Raubkatzen auch öfter mal die Kälber gerissen. Mhm. Das war dann ein großes Problem. Haben sie sich überlegt, wie sie das lösen. Das haben sie so gelöst, dass die ja 300 Tiere auf einem halben Hektar halten, also so wirklich auf sehr, sehr hohe Dichte, und die alle 4 Stunden versetzen. Also die Weide wird alle 4 Stunden versetzt, dass sie das erst abgrasen. Boah. Und dann wird das immer wieder versetzt. Dadurch haben die Tiere sich selber in Gruppen vor den Raubtieren geschützt. Das hat dann funktioniert. Krass. Jetzt fragt man sich, wie kriegt man das hin, dass man alle 4 Stunden...
Ja, habe ich versetzt. Auch gerade gedacht.
Der Kollege hat über 100 Mitarbeiter. Also Einheimische. Warum?
Okay.
Und da ist es eben so, dass die Arbeit einfach nicht so viel wert ist. Es ist viel Arbeitslosigkeit, dadurch ja ungelernte Arbeit in der Landwirtschaft. Der Mindestlohn liegt offiziell bei 60 Euro im Monat umgerechnet. Das ist in kenianischen Schilling, also 1 Euro sind 145 kenianische Schilling. Das ist jetzt nicht so viel, da können die schon von leben, aber dadurch ist es halt sehr, sehr günstig, Arbeitskräfte zu haben. Und das bremst auch manchmal ein bisschen die technologische Entwicklung, weil es einfach teurer ist, sich Technik anzuschaffen, als Leute zu nehmen. Das Problem ist dabei eben nur immer das Management von diesen Leuten. Das ist nicht so einfach. Genau, aber weil die Arbeit einfach so günstig ist, auch noch eine Anekdote, ganz interessant, wenn er jetzt ja irgendwelche Gräser hat in dem Bestand, in dem Weizenbestand oder im Gerstenbestand, die zum Problem werden, ist es für ihn günstiger, dass er zum Contractor Bescheid sagt, dass er mit 30, 40, 50 Leuten kommt und in der Fläche per Hand das Unkraut rausreißt, als ein Herbizid zu nehmen.
Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja,
ist
bei uns genau umgekehrt, ne?
Und ja.
Nee, ich, also die gleiche Erfahrung, ich war in Südafrika, wo wir da unsere, wo wir unsere südafrikanische Firma haben, da war das auch das gleiche. Ein Beispiel da ist zum Beispiel, wir hatten das jetzt von technischer Seite mit Schmiernippeln an den, also ein europäischer Landwirt will ja mittlerweile möglichst viele oder möglichst wenig Schmiernippel an seinen Maschinen haben und die südafrikanischen Maschinen oder die Maschinen für diese Märkte, die sind halt einfacher gebaut, da sind halt an noch an so einem Säergrad 10 Schmiernippel dran. Da fragt man ja, wieso sind da denn so viele Schmiernippel? Man kann das ja auch wartungsfrei machen. Nee, das wäre günstiger, quasi jeden Tag einen das abschmieren zu lassen, als da teures Material zu verwenden, weil die Arbeitskraft halt nichts kostet. Ist ja ein gleiches Beispiel oder zielt zumindest in die gleiche Richtung, das Beispiel. Ja,
ja, und er meinte auch, es ist einfach schwierig, an Technik ranzukommen, wenn es jetzt da schon um Technik geht, weil der Markt in Kenia auch einfach so klein ist. Die haben irgendwie so in ihrer Nachbarschaft 10, 15 Betriebe, die da rund um diesen ehemaligen Vulkan wirtschaften. Sonst gibt es nicht so viele große Betriebe. Haben sich John Deere Technik über britische Händler organisiert, war ja ehemalige britische Kolonie. Aber ja, an Teile ranzukommen, an Techniker ranzukommen, Support, Service, wohl ein Riesenproblem. Deswegen hat er 3 Drescher, obwohl er nur einen braucht.
Ja, aber das ist in solchen Märkten oft ein Problem. Ich hatte letzte Woche, das ist auch wieder jetzt ein anderer Kontinent, aber Gäste aus Chile hier in Alpen. Und die haben auch gesagt, das größte Problem ist halt, die müssen robuste Technik haben, weil der Handel oft da nicht die Ersatzteile da liegen hat, selbst in Chile jetzt nicht. Und du wartest dann halt manchmal einen Monat lang auf ein Ersatzteil. Und dann, wenn du nur eine Maschine hast, steht die Maschine halt einen Monat. Sei es jetzt, ob es der Drescher ist, die Sämaschine, die Spritze. Und du musst halt gucken, dass du dich mit solchen Sachen irgendwie arrangierst. Ne? Und dann auch als Händler, wenn du sagst, du willst jetzt, du legst jetzt ja nicht dann alle Teile von den Spritzen hin, die deine Kunden irgendwie haben, weil das kostet dich Geld. Dann muss der Landwirt quasi selber seine Ersatzteile zu Hause lagern, weil der Händler will sich das, will halt nicht sein Budget dadurch sperren, dass er irgendwelche teuren Ersatzteile liegen hat, die eventuell gar nicht gebraucht werden. Aber wenn sie halt gebraucht werden, dann steht der Landwirt da und muss halt gucken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann in so Ländern wie Kenia noch schwieriger ist als vermeintlich als in so einem Land wie Chile.
Ja, ich habe das dann öfter gesehen, jetzt auch in Russland oder in den fernen Osten irgendwo geht, dass Leute sich einfach, wenn sie 3 Drescher brauchen, 4 Drescher kaufen von der gleichen, in der gleichen Konfiguration und dann ist einer halt der Teilespender.
Ja, das ist schon, also das, und das habe ich auch da mit den Chilenen diskutiert, das kann man sich als Europäer eigentlich gar nicht vorstellen, sowas, oder? Also jetzt, ihr als Landwirte könnt euch jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt in der Ernte der Drescher kaputt geht, dass ihr dann, ihr sagt dann, ihr fahrt dann irgendwo zum Händler hin, so zur Not fahrt ihr 4 Stunden zum nächsten Ersatzteil-Center hin und holt euch das selber ab. Aber wenn ihr einen Monat jetzt dann den Drescher nicht benutzen könntet, weil halt die Teile fehlen, dann also das kann man sich nicht vorstellen, meiner Meinung
nach. Das kann man sich hier nicht vorstellen. Und hier haben Ersatzteillager von Klaas bei uns 1 Stunde, ein bisschen länger vielleicht auf Autobahn entfernt, dann fahren wir eben hin, wenn irgendwas ist, wenn wir nicht selber groß was liegen haben. Ja, und das geht dann natürlich nicht. Ich meine, auch Luftfracht und alles, das dauert einfach. Und
das ist ja das, was wir letztes Mal hatten, Johannes, ne? Heute, du machst einen Klick, also selbst wenn die Werkstatt es nicht liegen hat, die machen einen Klick und mit Expressversand ist es spätestens am anderen Morgen, wird es nachts irgendwann geliefert, ne? Ist am anderen Morgen da und kann eingebaut werden. Wobei auch, also wir haben ja auch die letzten Jahre schon Erfahrungen gemacht, dass es schwieriger geworden ist, teilweise an Teile zu kommen. Ne? Also ist auch nicht immer mehr so einfach, aber natürlich absolut ein Luxusproblem gegenüber dem, was in so Ländern da ist, keine Frage.
Und dann kommt dann noch dazu, ich meine mit den Händlern nicht vor Ort, in den Strecken ist das eine und dann kommt dann noch diese ganze, ja ich sag mal Kultur, politische Unsicherheit und so kommt dann auch noch dazu und auch einfach, ja die Arbeitsmoral und Kultur von den Leuten, das ist eben auch so eine Sache. Die ist einfach anders als bei uns. Wir haben uns zum Beispiel auch, wir Deutschen sind ja sehr ordentlich, sag ich mal, ja, das machen wir ordentlich, fertig. Mhm. Ja, lass es, okay, dann machen wir das so, dann gehen wir die extra Meile, aber dann ist es wenigstens vernünftig, so von wegen. Mhm. Ja, das gibt's da eher nicht. Wir haben uns zum Beispiel eine Sisal-Farm angeguckt, also die Sisal-Agave ist, ja, sieht aus ein bisschen aus wie Aloe Vera oder wie eine Agave eben. Und daraus werden Seile gemacht, weil da Fasern in den Blättern sind. Haben die auch so eine Maschine gehabt, die wir angeguckt haben, die diese Fasern da rausfährt. Die sieht ein bisschen aus wie aus dem 19. Jahrhundert, ganz wild. Hat aber einen Elektromotor gehabt und dann wurde dann mit Riemen betrieben. Ja, und wenn man das Video, oder ich habe da ein Video von gemacht, da hat jede Welle oder alles hatte irgendwie Unwucht, die Lager nicht richtig und Technik war da ein bisschen schwierig und während der Besichtigung da, und wir sind da alle so ein bisschen rumgelaufen, die Mitarbeiter auch, hat es auf einmal richtig doll geknallt und dann ist dieser Hauptriemen, ist oben, hängt oben im Dach, ist er uns um die Ohren geflogen. Also das hätte auch ganz anders aussehen können, ehrlich gesagt. Und der war schon zweimal geflickt. Also der wird da nicht neu genommen, dann wird er nochmal geflickt und dann fliegt er halt nochmal auseinander. Das ist so Sachen. Und da gibt's auch eine Biogasanlage, tatsächlich eine kleine 75 kW-Anlage.
Das habe ich bei dir gesehen, ja.
Die Briten da irgendwann mal eingeführt haben, auch ganz, also für uns total einfach, ne, eine Vorgrube, die haben auch einen Milchviehstall hingebaut, dann so eine Vorgrube und dann ging das in so einen Fermenter mit Gasdach, das Gasdach war aber runter, die haben uns gesagt, haben einen Service gehabt, okay, und dann zwei 75 kW BAKWs, halt zwei, weil Redundanz, wenn eins steht, kann das andere wenigstens laufen, aber auch wenn es die einfachste Technik ist, wenn die Leute nicht richtig geschult sind und auch einfach anfangen, wenn irgendwas nicht läuft, da irgendwie dann rumzuschrauben und vielleicht mehr kaputt reparieren als ich reparieren, weil nicht auf irgendwelche Anleitungen geguckt wird. Das ist dann oft ein Problem. Ist ja einfach der Bildungsstand, deswegen, das kann man jetzt auch nicht groß verurteilen, weil die können da oft nichts für, weil die einfach nicht so viel Bildung genossen und genießen durften und weil es einfach teuer ist. Ja, und dann stellen die Briten denen da quasi was hin, dann wird es übergeben an rein Einheimische und ja, dann läuft das irgendwann nicht mehr so richtig, weil da nicht so richtig nachgeguckt wird. Und es war auch so, die Briten haben da, glaube ich, einen ordentlichen Melkstand auch hingestellt, also einen richtigen Boxen Laufstall und einen Melkstand. Und jetzt haben sie es, die haben es jetzt ein bisschen umgedreht. Der Stall wird schon noch genutzt, aber alles drin wurde rausgerissen. Die stehen da nur nachts drinne, damit die auch die Gülle da sammeln können. Und den Melkstand haben sie stehen gelassen. Der wird nicht mehr genutzt. Warum wird der nicht genutzt? Weil es für die Community da vor Ort besser war, dass man einige von denen einstellt zum Melken per Hand, also die melken wieder per Hand und da ein paar Groschen mit verdienen, als den Melkstand zu nutzen. Das kann man sich hier auch kaum vorstellen.
Ja. Ist das denn oft da gewesen, wo ihr wart, dass ihr so Investitionsprojekte da gesehen habt oder wo ihr sagt, das ist jetzt eindeutig irgendwie aus so einem Projekt westliche Technik, seid jetzt Bodenbearbeitung, Sätechnik, Traktoren, Drescher etc. oder ist das doch eher die Ausnahme gewesen, dass man sowas da gesehen hat?
Das ab und zu mal schon, muss man sagen. Ist die Frage, ob es dann so Entwicklungsprojekte waren, die irgendwie, ich weiß nicht, wie die finanziert wurden, kann ich nicht so sagen.
Ja.
Aber manchmal hat man es gesehen. Es gibt auch wirklich gute kenianische Unternehmer, also die wirklich einheimisch und auch schon seit Ewigkeiten da sind, zum Beispiel diese Citrus-Farm, die wirklich richtig gut unternehmerisch unterwegs waren, aber manchmal sieht man auch einfach so Förderprojekte, die man dann da übergibt und die dann ja nicht mehr so richtig nachgeguckt, manchmal passiert das, ja.
Mhm.
Und oft ist es dann so, zum Beispiel eben dieser Betrieb mit der Familie, die aus Schottland stammt, die haben selber gesagt, wenn du hier irgendwas machen willst, dann musst du immer selber vor Ort sein. Wenn du nicht selber vor Ort bist und das selber führst und selber richtig danach guckst, dann wird da auf jeden Fall nichts von oder nicht so gut was von.
Ja, wie macht das der Betrieb jetzt mit den Leuten aus Schottland? Die organisieren sich dann selber in westliche Technik oder nutzen die dann wirklich noch kleinere, ja, lokale Hersteller, weil Mitarbeiter halt kein Problem sind und die dann lieber mehrere kleinere Maschinen einsetzen anstatt größere oder wie muss man sich das denn so vorstellen auf so einem, in Anführungszeichen, Großbetrieb dann?
Ja, also es ist eine Familie, die den führt und die haben auch aus der Gegend eben Mitarbeiter, die haben denen aber auch extra Häuser gebaut und so. Mhm. Das ist fast wie so ein eigenes Ökosystem, was sie da aufgebaut haben. Und die Technik, die die nutzen, ist aber wirklich groß. Ein 8000er John Deere mit einer 9 Meter Horizon Direktsaatdrille mit gefühlt allem, was da drinnen reingeht. Auch einfach durch britische Kontakte bekommen, weil die mehrere Maschinen in deren Nachbarschaft zusammen gekauft haben. Vorher eine Zinkendrille gehabt. Also es ist schon große Technik und die haben dann eben Mitarbeiter, die auch fahren, auch eine John Deere Spritze und so. Also es ist schon große westliche Technik, liegt aber auch einfach daran, weil die eine gewisse Fläche zu schaffen haben und eine große Technik in den Hügeln und wenn man genug Schardruck braucht und so einfach auch gebraucht wird, weil sonst physisch eigentlich nicht möglich ist, die Arbeit zu verrichten. Ja. Also es gab wohl auch lokale Hersteller, aber es ist nicht so einfach und die erfüllt nicht so die Anforderungen, die brauchen.
Genau. Ja, hört man öfters in solchen Gegenden, dass dann doch auch mit den Schwierigkeiten, die dadurch dann natürlich entstehen. Ich weiß es nicht, wie da mit Ersatzteilen ist etc., aber dann nehmen die Leute dann ja doch in Kauf, weil das einfach am Ende des Tages dann wirtschaftlicher ist. Da sind wir wieder bei der Wirtschaftlichkeit.
Genau. Und die haben dann selber die Kompetenz quasi in ihrer Gruppe an Landwirten, die dann aufbauen oder eben einen Ansprechpartner, einen direkten haben beim Hersteller. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen so außen vor organisiert, nicht so offiziell über Händler, sondern hat man hier und da mal einen Ansprechpartner und dann kriegt man das schon irgendwie ans Laufen und man hat selber ein paar Leute, die sich da einfach drum kümmern. Man legt sich ein paar Teile hin und ja, so wird das dann da gemacht.
Wie lange wart ihr denn in Kenia jetzt vor Ort dann? 10 Tage oder 7 Tage oder?
9 oder 10 Tage waren wir da, ja.
Und dann hattet ihr wirklich jeden Tag dann Betriebsbesichtigung nach Betriebsbesichtigung und hattet ihr auch mal so einen Freizeittag, wo man mal irgendwie so ein bisschen mal durch eine Stadt gehen konnte oder weiß ich nicht, abends mal auf einen trinken gehen oder so, oder war das schon alles sehr straff durchorganisiert?
Also ich fand, erstmal war es sehr, sehr gut organisiert, das muss man einfach sagen.
Ja.
Es war auch sehr durchorganisiert, muss man auch sagen. Also wir hatten jeden Tag Programmpunkte oder Busfahrt halt, die zur nächsten Station ging, weil das Land jetzt nicht ganz so klein ist. Mhm. Also frei hatten wir nur am letzten halben Tag hatten wir ein bisschen Strandtag, weil wir dann am Strand waren. Das war wirklich zur freien Verfügung. Ansonsten entweder Unis angeguckt oder ja, Betriebe. Abends, wenn wir jetzt in der Stadt waren, in Nairobi zum Beispiel, waren wir 3 Nächte, da sind wir auch abends auch losgezogen, muss man auch sagen. Wichtig war nur, hier, komm, morgen geht's um 6 Uhr los, 6 Uhr im Bus sitzen, alles andere ist egal, haben wir dann auch so gemacht. Aber ich denke, wir haben uns schon ganz ordentlich benommen. Aber man muss auch sagen, ja, viele haben mir dann so gesagt, ja, machst ja wieder Urlaub. Du kannst jetzt schlecht sagen, ja, ist kein Urlaub, so von wegen, ja, in Kenia und so guckst du dir alles an. Aber es hat sich nicht wie Urlaub angefühlt, das kann ich euch sagen.
Glaube ich, ja.
Aber es war einfach, ist ja eine Bildungsreise. Es soll ja auch eben so sein, dann nimmt man viel mit. Und wir haben echt viel mitgenommen. Es war super organisiert, muss man einfach sagen. Unser Prof hat uns zu Anfang immer gesagt, in der Vorbereitungsphase, das ist Zentralafrika, es kann gut sein, dass einfach Termine nicht funktionieren, Leute nicht auftauchen, rechts, links. Das hat immer funktioniert, muss man sagen. Also die waren alle sehr bemüht, dass wir viel aufnehmen, viel mitnehmen. Das hat alles super funktioniert.
Ja, wer hat das denn organisiert? Hat der Professor das selber organisiert oder war da irgendwie noch ein lokaler Guide vor Ort, der auch übersetzt hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es war hauptsächlich, der Professor in Nürtingen hat da, glaube ich, das meiste gemacht, eben zusammen mit Herrn Baas aus Hohenheim und die mit ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern,
so
wie ich das verstanden habe. Die haben eigentlich fast alles organisiert und war wohl hauptsächlich einfach über Kontakte, die er hatte, schon aus langer Zeit vorher, einfach Kontakte spielen lassen und hat ohne Guide und so funktioniert. Die sprechen ja auch alle Englisch da vor Ort. Klar gibt's mehrere Amtssprachen, Swahili und so, aber die sprechen alle Englisch. Deswegen war das so gesehen nicht das Problem.
Das finde ich immer bei solchen Exkursionen immer bemerkenswert. Ich meine, wenn man jetzt in den Balkan fährt oder nach Skandinavien oder so, dann kennt man ja vielleicht noch den einen oder anderen, aber wenn man jetzt so eine Exkursion nach Kenia organisiert, ich glaube, das ist schon eine andere Hausnummer, wenn man da auch, wenn du jetzt sagst, man muss seine Kontakte dann spielen lassen, aber die Kontakte muss auch erstmal haben, um in Kenia 10 Tage lang Exkursionen durchführen zu können mit 40 Studenten, das ist schon, auch Hotels und so ist ja wahrscheinlich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, da waren wahrscheinlich eher so auch Hotels im westlichen Standard, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass du mal eben sagst, bei Booking hier, ich buche mal eben hier die 40 Zimmer, das ist ja schon noch was anderes.
Ich glaube, die haben viel mit dem Reisebüro zusammen gemacht, was sowas vielleicht öfter macht.
Ja, gut.
Ob dadurch jetzt die Betriebskontakte zustande gekommen sind, kann ich nicht viel zu sagen. Vielleicht sind da auch Institutionen noch beteiligt gewesen, kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, die Hotels waren schon im eher westlichen Standard, muss man sagen, größtenteils. Waren also eher die teureren Hotels da vor Ort. War auch gut so, weil auch teilweise da dachte man sich, boah, ja, das hätte es jetzt bei uns nicht so gegeben. kurzes Beispiel, das waren so Lodges an dem Tag, wo wir Safari gemacht haben. Das kann ich nur sagen, wir haben einen Tag Safari gemacht. Das war jetzt natürlich nicht so viel landwirtschaftlicher Bezug, aber für die Tiere, das war richtig geil, muss man echt sagen. Und dann waren wir abends in so Lodges und dann sind wir reingekommen und in der Mitte vom Hof war so ein Ständer mit ganz vielen Eimern. Da stand Feuer drauf. Also wenn es Feuer gibt, dann könnt ihr erstmal mit Eimern richtig loslaufen.
Ja.
Ja, nee, aber ansonsten, Essen war eigentlich auch völlig in Ordnung. An ein paar Sachen muss man sich ein bisschen gewöhnen und man muss aufpassen, wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwo außerhalb von großen Läden und eher industriell anmutenden Sachen einkauft, ob das dann auch alles so seine Qualität hat. muss man vielleicht mal gucken, was man isst, aber ansonsten war es kein Stress.
Also das war, was gibt's da so zu essen? Also Frühstück und so war dann so, Essen ist ja mal ein wichtiges Thema für mich hier im Podcast. Also,
ich wollte die Frage eigentlich stellen, aber ich dachte, ich
Ja, aber ist das dann auch eher, wenn du sagst, britische Kolonie, gibt es dann auch hier British Breakfast oder so?
Mit ja, Boden ein bisschen.
Und Rührei also und Speck und so? Oder?
Ja, genau. Also beim Frühstück gibt es dann schon auch ja so Beans und solche Sachen und auch einfach so Sachen, die bei uns eigentlich normalerweise zum Mittag aufgetischt werden. So Nudeln mit Gemüse drin und,
okay.
und Würstchen ja. und solchen Sachen.
Aber Nudeln gibt's da dann? Ich hätte da
ja, also das war nicht immer so. Das war bei dieser
ja.
einen.
Ja, ich weiß ja.
auch
nicht.
Das war aber auch um 5 Uhr morgens, weil wir dann eben relativ früh los mussten. Ich glaube, das war auch gar nicht deren Zeit. Also die haben sich alle sehr, sehr ins Zeug gelegt, die Mitarbeiter da. Waren auch immer brutal viele. Also überall in den Hotels waren immer brutal viele Mitarbeiter. Die haben immer die Koffer mitgenommen und so. Dann haben wir um 5 Uhr ja Baked Beans und Nudeln und so gegessen. Das war schon irgendwie wild, aber Fleisch gibt's da auch, Beef, alles, was man sich so vorstellen kann. Die Zubereitung ist manchmal ein bisschen anders. Dann gibt's das Nationalgericht Ugali. Das ist einfach Maismehl, so zusammengebappt, zu so einem,
ja.
zu so einer Frikadelle quasi. Noch ein paar andere Früchte, so Wurzeln und so ein paar Sachen, die wir so nicht kennen. Aber auch, ja, Kartoffeln und schon auch Sachen, die wir kennen. Chicken und so ein bisschen. Und Meeresfrüchte.
Ja?
Ja, bin jetzt auch
nicht
so
raus.
Ein Oktopus. Weiß ich nicht. Das ist nicht so.
Boah, man kann schon manchmal gut essen, finde ich. Aber gibt's denn da viel Fleisch jetzt so, sag ich mal, oder so?
Wenn man will. Ja. Also es kommt natürlich dann auch wieder auf den Geldbeutel an, aber wenn
ja.
man will, kann man da auch viel Fleisch essen, definitiv. Das ist aber immer die Sache, die Qualität vom Fleisch ist nicht auf dem Niveau, wie wir das kennen. Das muss man auch klar sagen.
Aber wie meinst du, woran machst du das jetzt fest, sag ich mal, so in vielen Regionen ist ja, also ich bin jetzt, oder wenn du so Rindfleisch ist ja dann oft auch, vielleicht sagt man ja, gerade wenn da so Steppenlandschaften sind und so, und die wachsen da auf besondere Art und Weise sogar besser. Wieso meinst du jetzt, ist das da anders oder redest du von anderem Fleisch? Ich weiß
nicht. Nee, also schon beim Rindfleisch, also es kommt dann, oft ist es am Ende auch die Zubereitung, dann kann das
ja.
Fleisch gut genug sein, und wenn man es dann zu doll durchbrät, dann ist
ja,
es
gut.
nicht mehr viel mit los, aber ich habe zum Beispiel in einem Restaurant ein Filet bestellt. Das war auf jeden Fall kein Filet. Vielleicht haben sie sich auch vergriffen, das kann auch sein. Das war sehr durchwachsen und sehr,
ja
war irgendwie, weiß ich nicht. Dann ist auch die Frage, wie das gelagert wurde und wo es herkommt, und wenn es auch beim Metzger vielleicht unsauber verarbeitet wurde, dass irgendwas anderes da noch mit dran hängt oder.
Ja, gut.
Ich bin da jetzt kein Experte, aber es fühlte sich jetzt nicht ganz, also es fühlt sich nicht so an, als wenn wir zur Fleischtheke gehen und wirklich was Hochqualitatives bekommen. Das führt dann auch dazu, dass man dann auch einfach besser wertschätzt, was man hat.
Mhm.
Das war auch ein krasses Learning. Auch beim Essen, weil man dann irgendwo schon ab und zu ein bisschen Bedenken hatte, ob man das jetzt so essen kann, was da jetzt so ist, dass alles gut geht. Und bei uns, wir können ja ziemlich unbedenklich alles kaufen, alles essen.
Ja.
Und Qualität passt fast immer, weil wir einfach so hohe Standards haben. Und du verbringst einfach mehr Zeit, über solche Sachen nachzudenken, die wir für andere Sachen aufbringen können, weil es einfach so selbstverständlich ist.
Ja,
wollte gerade sagen. Da nicht so. Genau. Und wenn es um Schweinefleisch geht oder Geflügelfleisch, ja, das war nicht so konstant wie bei uns, sagen wir mal so. Aber
ja.
ging schon.
Wie ist das denn beim Essen jetzt grundsätzlich mit dem Essen, die eher mittags dann oder abends oder mittags nicht, weil es so warm ist? Oder wie ist da so der Tagesablauf? Ist das auch so, dass die abends erst richtig aktiv werden in bestimmten Bereichen, wie man das ja auch in Südeuropa manchmal hat, dass ab 6 Uhr erst das Leben sozusagen auf der Straße wieder losgeht nach der Mittagsruhe? Oder wie muss man sich das da vorstellen? Habt ihr das überhaupt mitgekriegt?
Das haben wir nicht so richtig mitgekriegt, weil wir ja oft in unserem Programm einfach waren.
Und ja,
vielleicht im Bus haben wir dann mal, konnten wir rausgucken. Das war auch so ein bisschen, war ein bisschen wie im Zoo gefühlt. Die Gruppe Europäer, die da durchfährt, die wurde auch, also wir wurden auf jeden Fall viel angeguckt, sagen wir so. Ja,
glaube ich.
Das haben wir nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, in den heißeren Regionen war das bestimmt so. Da, wo es ein bisschen kühler war, im Norden und in Nairobi, da war es schon eher ein normaler Tagesablauf. Was wir ab und zu mitbekommen haben, ist, dass die sagen, ja, die stehen eher gerne ein bisschen später auf, da geht es um 11 Uhr oder so erst los.
Ja.
Mhm. Haben wir mal mitbekommen. Dann haben wir manche, die schon um 5 oder 6 Uhr starten morgens, weil es dann einfach kalt genug ist. Ob die dann Pause machen, keine Ahnung.
Ja.
Wir haben ordentliches Frühstück oft in der Unterkunft gehabt. Abends haben wir dann zusammen was gegessen und mittags musste sich jeder irgendwo ein bisschen was hersuchen. So war das da.
Ja, aber alles in allem hört man ja so raus, es ließ sich aushalten, was das dann gegen Klaas, oder?
Auf jeden Fall. Es lag auch viel eben an der Organisation. Muss man
ja.
auch sagen. Also das hat alles funktioniert, ja.
Ja.
Dann haben wir, die letzte Station war ein Landwirt, der Moringa und Chili angebracht hat. angebaut hat. Das war dann vielleicht ein bisschen wild. Moringa ist eigentlich so ein Baum,
ja.
Dem nachgesagt wird, dass er sonst irgendwelche heilenden Fähigkeiten haben. Dann werden die Blätter vom Baum genommen und getrocknet und zu Pulver verarbeitet. Und das soll man dann in sein Getränk mischen und dann ist das total gesund. Mhm. Schmeckt dann nach Heu.
Was schmeckt dann nach Heu?
Nee, das ist einfach Wasser mit diesem Pulver da drin. Also ja. Man isst wirklich diese Blattmasse oder trinkt diese Blattmasse. Das soll super gesund sein und was weiß ich, das ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein mit der Wissenschaft. das soll super gesund sein, hast du nicht gesehen. Manche haben das dann probiert. Das war die einzige Station, wo es danach ein bisschen Verdauungsprobleme gegeben hat. Ansonsten war es eigentlich.
Aber
also bei mir, ich habe es nicht probiert, ich bin froh drüber, aber die anderen, die es probiert haben, haben gesagt, das hat jetzt nicht so gesund gemacht, wie der Typ jetzt so erzählt hat.
Ja, vielleicht da ist es mehrmalige Anwendung erst dann, ne?
Ja, ich, keine Ahnung. der hat auch erzählt, dass es Malaria heilt und Krebs und hast du nicht gesehen. Also das war alles ein bisschen toll.
Guter Verkäufer war das dann.
Ja, also verkaufen konnte der, aber auch mit der Menge, die er da wirklich hatte, was er so, er hatte hohe Ambitionen, aber am Ende, was da wirklich bei rumkam, weiß ich jetzt auch nicht. da war es auch so, der hat auch Zahlen aufgetischt, teilweise auch vorher im Betrieb haben die Baobab-Bäume, also Offenbrotbäume gehabt und da war so ein Riesenbaum, wirklich, und so 3 Meter Stammdurchmesser. Das geht bei den Bäumen wirklich schnell, das muss man schon sagen, kann auch innerhalb von 30, 40 Jahren passieren. Der hat uns gesagt, er ist 5 Jahre alt. Teilweise wird da mit Zahlen um sich geschmissen oder einfach gesagt, das ist viel, das ist wenig. Und da wissen die gar keine Zahlen so richtig. Wir Deutschen, wir sind ja sehr zahlengetrieben. Wir fragen uns danach, ja, wie viel baut ihr da an? Was bringt euch das? Wie viel verdient ihr damit? Da hatten die entweder nicht so die richtige Antwort drauf oder die haben das umschlängelt oder sich irgendwas ausgedacht, weil das einfach nicht so zahlengetrieben ist. Das merkt man dann auch. Und oft sind so Zeiten und Zusagen und Zahlen einfach relativ da. Das muss man auch sagen. Relativer als bei uns.
Hm. Ja, die deutsche Gründlichkeit. So ein
Mitarbeiter. Das hatte auch der schottische Betrieb gesagt. Warum haben die denen extra Unterkünfte gebaut oder hat der Milchviehbetrieb auch wirklich auf der Farm haben die dann deren Unterkünfte für die Mitarbeiter da hingestellt? Er sagte dann, ja, there are no excuses for being late then. Weil, also du kannst dich nicht rausreden, dass du zu spät bist, weil du wohnst ja hier. Mhm. Genau, das waren so Sachen da. Also es war eine interessante Erfahrung, muss man einfach so sagen.
Also du würdest halt auf jeden Fall weiterempfehlen, auch mal nach Kenia zu reisen und sowas da zu machen, höre ich so raus.
Ja,
ich würde eher gefühlt privat Kenia, auch oder eher mit so einer Gruppe dann?
Ich alleine weiß ich jetzt nicht. Also kann man schon auch, weil Kenia, denke ich, schon relativ sicher ist. Also ich würde ein Kenia oder ein anderes sicheres afrikanisches Land kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal zu bereisen, weil es einem ja ein bisschen die Augen öffnet für das Potenzial, was da eigentlich schlummert, ehrlich gesagt. Auch
ja.
wenn die mit einer ordentlichen Infrastruktur und einer anderen Mentalität sich richtig stark entwickeln würden, dann hätten die auch richtig Kapazität, was sie da produzieren könnten an Lebensmitteln, muss man einfach sagen.
Ja.
Aber auch einfach, um ein bisschen wertzuschätzen, was so abgeht und ein bisschen Kulturen aufzusaugen. Ja.
Hört sich auf jeden Fall richtig spannend an, muss ich sagen.
Gibt es noch Sachen, was gesundheitliche Sachen angeht? Also es gibt manche Impfungen, wo man sagt, so Gelbfieber und so ein paar Sachen. Man empfiehlt es zu machen, aber es ist jetzt, ich hatte keine extra Impfung jetzt, bevor ich da ich habe meine normalen Sachen aufgefrischt und das hat dann gepasst. Für Malaria gibt es ein Medikament, was dann Prophylaxe ist und aber auch einfach durchgenommen wird zur Sicherheit, falls da Mücken unterwegs sind, war auch in Ordnung. Also es ist nicht so, wie man sich jetzt so ein primitives Afrika vorstellt. Nairobi zum Beispiel ist ja auch wirklich eine sehr moderne Stadt, sehr große Stadt, viele Wolkenkratzer. Ist einfach viel Varianz zwischen sehr westlich, sehr gut entwickelt, sehr weit entwickelt, hohe Löhne und auf dem Land eben nicht sehr weit entwickelt und ja, arme Menschen. Das ist eine sehr starke Spreizung.
Du hast eben gesagt, du warst auch in Neuseeland, ne? Schon. Mhm. War das auch über die Uni oder hast du das selber?
Das habe ich ein bisschen auf eigene Faust gemacht. Es war jetzt auch kein Work and Travel Visa, das war dann eher so ein, ich war einfach einen Monat unterwegs, teilweise auch mit einem Landtechnikhändler da vor Ort über ein paar Kontakte und das war auch hauptsächlich, um Eindrücke zu sammeln und Erfahrungen zu sammeln. Tatsächlich auch für zu Hause, da konnte ich auch einiges verwenden, weil weil es da Herangehensweisen gibt, über die man hier nicht so unbedingt nachdenkt, gibt es auch, weil die mehr dürfen, düngungstechnisch, pflanzenschutztechnisch. Aber wenn man 18 Tonnen Weizen vom Hektar erntet, dann fragt man sich schon, wie sowas geht.
Das ist schon krass.
Genau. Tatsächlich auch, ich glaube, das habe ich eben gar nicht erzählt, der schottische Betrieb baut hauptsächlich Braugerste, Sommergerste an, weil die trinken auch genug Bier in Kenia, muss man auch sagen. Also die Brauereien haben Bedarf. Und der hat in der Spitze 12 Tonnen Sommergerste geerntet.
Boah.
Okay. Mhm. Ja.
Also das ist Klimat, durch die viele Sonneneinstrahlung mit genug Wasser, Nährstoffen, ist da einiges möglich, wenn man das so entschlüsseln kann. Halt nur Sommerfrüchte, weil im Winter gibt's nicht. Vernalisation wird da nicht stattfinden. Er sagt, er hat mal Winterweizen probiert. Er sagt, die hatten so ein Farnblatt, so ein dickes Farnblatt. Hatten gedacht, alter geil, da ernten die richtig was. Aber eine Ähre hat er nie geschoben.
Krass.
Ja, Sommerraps wird angebaut, ja, solche Sachen.
Mhm. Und wie die Vermarktung, wie findet die jetzt dann, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, wie findet der die Vermarktung dann statt? Der lagert wahrscheinlich erstmal alles bei sich am Hof ein und bringt das dann mit LKWs zum Hafen oder zum Zug oder wie muss man sich das vorstellen? Oder?
Der lagert viel bei sich ein, der bereitet auch ganz viel bei sich auf, damit er eben ja das in der Hand hat mit der Qualität und dann auch einfach mehr Wertschöpfung ein bisschen hat und dann wird das meiste mit dem LKW bei ihm abgeholt und ab dann ist es nicht mehr seins. Ab dann gibt er quasi die Verantwortung ab. Und das geht ja teilweise eben zu den Brauereien direkt. Verschiffung und so ist eher nicht so oft. Das meiste geht irgendwo ins Land, zu irgendwelchen Abnehmern, die das dann weiterverarbeiten.
Mhm. Okay.
Spannend, ja.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Hast du denn, was ist denn als nächstes auf deiner Reiseliste? Hast du schon Pläne wieder? Du bist ja immer so umtriebig, Klaas. Wo soll es das nächste Mal hingehen?
Ja, wir haben ja noch mal so eine kleine Messe jetzt im Herbst.
Ja, stimmt. Ja, da zähle ich ja nicht als Reise.
Nein. Also bis dahin haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Ernte und auch noch ein paar Veranstaltungen und so. Aber ich würde gern, also gucken uns ein bisschen umhören uns um. Wir wollen zu zweit eigentlich gerne nach Südamerika im Winter jetzt, nach der Agritechnica und uns da ein bisschen was angucken. Schauen wir mal, ob und wie das klappt. Und ich muss auch noch einen Weg finden, wie ich das irgendwie auf YouTube und auf Insta und so besser festhalte, weil manchmal mich mein Perfektionismus davon abhält, einfach so Sachen so rauszuhauen und so zu posten, weil ich muss irgendwo auch, weil das kostet auch alles irgendwo Geld, ich muss irgendwo ein bisschen Return on Invest haben, wenn ich sowas mache. Zumindest solange ich jetzt noch nicht irgendwie im Betrieb groß involviert bin. Also kann ich ja auch sagen, ich halte mich zumindest mit Social Media so über Wasser in meinem Studentenleben. Und da muss ich dann das irgendwo ein bisschen rechnen. Aber da wird sich bestimmt ein Weg finden. Schauen wir mal.
Ja, naja, also die Sachen, die du jetzt aus Kenia da hattest bei dir, das fand ich auf jeden Fall immer sehr interessant, da mal reinzugucken.
Ja, was würdet ihr sagen? Ich habe ja hauptsächlich Stories gemacht. Reicht euch das oder wünscht ihr euch zwischendurch auch einfach mal nochmal ein produziertes Reel mit ein bisschen Schnittbildern und so? Oder was würdet ihr mir mitgeben, wenn es jetzt um meinen Social Media Auftritt, auch vor allen Dingen bei so Reisen geht? Jetzt geht's mal andersrum hier. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ich finde das total schwierig. Also ich persönlich bin ja der Story-Gucker, ne? Also wenn ich konsumiere eh nicht so viel, weil ich gar nicht dazu komme, mir das ständig alles anzugucken. Was ich aber wohl mache, so von denen, wo es mich wirklich interessiert, wo ich dann hinterher bin, mir die Stories dann angucken. Und ich persönlich mag das auch gerne, wenn es dann zum Beispiel ein Story-Highlight gibt, weil dann kannst du das entsprechend beschriften und findest es auch direkt. Ich finde es immer so schwierig, wenn man nicht bei jemandem bei Instagram jetzt so, ne, hinterher ist, dieses Video noch. Ich weiß gar nicht, wir haben letztens von irgendwem ein Video gesucht zu irgendeiner speziellen Thematik und jemand, der so viele Videos dann hochlädt, findet das da mal wieder, wenn das nicht irgendwie beschriftet ist oder so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bei mir immer das Problem. Aber ich glaube, dass die große Mehrheit wahrscheinlich eher ja Reels und sowas konsumiert, würde ich jetzt mal behaupten.
Also ich hätte gesagt, Stories werden mehr geguckt. Also ich finde auch einfach so Stories, wo man ein bisschen im Hintergrund redet und dann das Bild sozusagen sieht, was du jetzt gerade siehst, finde ich fast immer noch spannender, als wenn man jetzt noch so ein aufwendiges Reel dann schneidet, weil auch so wie Carina es gesagt hat, ich glaube, ich würde das auch gar nicht wiederfinden. Also deine Stories, die kriegt man oben dann so reingespielt, klickt die durch und wenn man was interessant findet, dann immer aufs Profil gehen, du hast dann so ein Highlight, finde ich auch, auch für mich auf jeden Fall vollkommen gut, muss man einfach sagen. Hat man aber auch mehr Einblicke, als wenn man jetzt ein Reel schnell, du lässt dann die Hälfte weg, weil du davon sagst, das ist jetzt nicht perfekt genug, das Bildmaterial, um das in so ein Reel reinzupacken. Da kannst du besser was Unperfektes in die Story reinpacken, wo man aber dann viele Eindrücke hat, wie es denn auch wirklich dann da ausgesehen hat.
Mhm. Also ich merke auch immer wieder bei mir und bei meinem Content, dass ich auf Stories viel mehr Feedback so bekomme. Also so Nachrichten, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt auch leider was
für meinen Algorithmus dann schlecht ist, ne, weil ich glaube, das wird ja nicht so rein berechnet auch, ne, wie da die Kommunikation ist mit den Nachrichten beantworten und Co. Also wenn zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie ein Reel oder einen Beitrag hochlade mit einer Frage, dann schreiben die Leute das eigentlich selten unter den Beitrag, sondern schreiben mir dann eine Nachricht, also eine private, ne? Und da, also ich habe schon das Gefühl, dass meine Follower auch immer so, und auch wenn man eine Story nicht online ist, dann fragen die auch so direkt, ne, so nach dem Motto, ist alles okay bei dir, wo ich mir immer denke, so krass, ne, die sind so wirklich dann tagtäglich irgendwie mit dabei, und ich glaube, das ist eben auch was, man fühlt sich dann so mitgenommen, also weißt du, wenn
diese
du...
Diese Aktualität genau, der Story, das genau. Ist ja auch ein Thema. Ja. Das ist echt ein großes Thema, und deswegen, ich musste auch so ein bisschen das Ablegen, dass die Story perfekt, die muss nicht perfekt sein, die muss aber aktuell sein. Das ist mit das Wichtigste. Und ist bei mir auch so, dass ich die meisten Rückmeldungen auf die Stories bekomme. Ich habe davon jetzt auch ein Highlight gemacht von Kenia. Also falls ihr das hier hört, ihr könnt auf jeden Fall alle Stories, die ich da gemacht habe, in dem Highlight angucken. Und ich muss auch sagen, von den Follower, die ich habe, gucken sich fast immer die Hälfte die Story an. Mhm. Da bin ich schon überrascht. Also je nachdem, manchmal sind so Themen, die sind nicht so interessant, manche Themen sind interessanter. Ich habe auch so Fragensticker, habe ich ja auch gemacht. Ich glaube, das kommt schon ganz gut an. Und so ein Reel ist dann eher, um entweder sowas abschließend nochmal Revue passieren zu lassen und so eine Einordnung zu machen oder um einfach Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht.
Ja, wenn du das halt dann über die Reels irgendwo bei anderen reingespielt kriegst, dann, ne, die dich sonst nicht so verfolgen, hast du recht, dann kriegst du vielleicht noch den anderen Follower dann hinzu.
Ja. Einfach also ich hatte das so gemacht, im Vorhinein habe ich dann oft eben so ein, oder währenddessen zu Anfang habe ich dann so ein Reel gemacht, hey, ich bin jetzt hier und hier, ich gucke mir das und das an, könnt in den Stories und in den Highlights gucken, was da so abgeht. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
Also für mich auch hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert, weil sonst hätte ich nicht so viel jetzt schon fragen können, wo ich Fragen mir so gedacht habe, die ich mir extra aufgespart habe für die Aufnahme sozusagen.
Ja, okay. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann kann ich das schon mal so halbwegs so weitermachen.
Ja, Klaas, dann habe ich noch eine wichtige Frage zum Abschluss. Die wichtigste Frage, wir fragen immer noch mal noch zum Essen. Wenn du jetzt grillen würdest, würdest du dann lieber ein Steak oder eine Wurst grillen, Klaas?
Ein Steak, ganz klare Sache.
Sehr gut.
Hochqualitatives, gutes Steak, ne?
Genau, am liebsten ein schönes, zu so richtig guten Anlässen kann man auch mal so ein schönes Rinderfilet auf den Grill legen. Da bin ich großer Fan von. Mhm. Dass das schön pink in der Mitte ist.
Geil. Pink.
Oder welche Farbe, wie man auch immer das nennen will.
Rot. Ja, schön. Und was gibt's dazu? Bier, Wein, antialkoholisches?
Oh, da bin ich flexibel. Also ob das ein Cocktail ist, Mojito oder ein Aperol oder ein Wein oder ein Bier, das ist mir eigentlich egal. Fleisch muss gut sein und so ein bisschen eine Kartoffel oder einen grünen Spargel als Beilage finde ich auch immer gut zu einem Steak, muss ich sagen.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
Johannes läuft das Wasser schon wieder im Mund zusammen.
Ja, klar, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deiner Reise zu berichten, von deinen Aktivitäten zu berichten. Ich glaube, für die Zuhörer ist wieder einiges an spannenden Input dabei, wieder so ein, in Anführungszeichen, so ein kleiner Blick über den Tellerrand, audiomäßig zumindest. Ne? Ich glaube, die Leute haben wieder was dazugelernt.
Absolut.
Über Landwirtschaft in fernen Ländern. Das versuchen wir ja mit Lemke-Kollegen immer mal wieder abzubilden. Mhm. Ich meine, in Kenia sind wir jetzt nicht so gut aufgestellt, aber dafür haben wir ja dich jetzt dann gehabt. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, Klaas. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und man sieht sich mit Sicherheit auf der einen oder anderen Veranstaltung ja nochmal wieder.
Da gehe ich auch von aus. Ja, vielen Dank, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu viel Themenspringerei. Da neige ich auch immer ein bisschen zu, bin ich ehrlich, aber hat Bock gemacht, durch die Themen zu hangeln und da würde ich sagen, bis zur nächsten, ich habe keine Ahnung, was ist denn die nächste Veranstaltung?
Steht hab schon ich wieder mich was auch auf dem Kalender? Gefragt. Aber wo du auf eben jeden gesagt Fall hast,
AG-Technik,
ja, das auf jeden Fall, aber wo du eben auch gesagt hast, ne, kommt ja noch eine Ernte dazwischen, ihr seid auch noch nicht losgefahren, oder?
Nee, wir selber bauen auch keine Gerste an dieses Jahr tatsächlich, okay. Wir haben relativ viel Raps dieses Jahr, den wir aber gerne lange stehen lassen, also ich denke nicht, dass wir, also bei uns selber fahren wir, denke ich, frühestens in 3 Wochen an und im Lohn 1-2 Wochen. Gucken wir mal bei der Gerste.
Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Ernte und allzeit gute Fahrt. Danke. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Agritechnica allerspätestens.
Allerspätestens.
Danke gut, dir.
Machen wir so. Ciao.
Ciao.
Ja, Carina, da war wieder eine sehr spannende Folge, wie ich fand, mit Klaas.
Absolut, ja.
Also gerade seine, ich finde gerade besonders interessant erstmal wieder seine Ansichten zur Landwirtschaft, BWL und so, wie er da seinen Schwerpunkt legt, auch als Betriebsleiter. Aber ganz besonders interessant fand ich natürlich seine Erzählung dann aus Kenia, wie da die Landwirtschaft so abläuft, wie die Betriebe da so aufgebaut sind, wie da auch einfach wieder dieser andere Blick auf Mitarbeiter ist und dass quasi Mechanisierung gar nicht so der ausschlaggebende Punkt ist, sondern eher dann tatsächlich Mitarbeiter an vielen Stellen so, das ist schon krass, oder?
Muss ja, man einfach absolut sagen. Ja, vor allen Dingen total konträr zu uns, ne? Bei uns ist es eher so, dass du sagst, hier, ich setze auf Mechanisierung, weil die Leute zu teuer sind, die Arbeitskräfte ja. Am besten alles mechanisieren, was geht, so nach dem Motto. Und ja, und da ist genau das Gegenteil der Fall. Und also ich habe mir das schon gedacht und ich habe ja auch seine Stories verfolgt und so, aber ich fand das auch nochmal richtig krass, das Beispiel dann mit dem Pflanzenschutz halt, ne? Dass, ja. Dass die tatsächlich keine Mittel einsetzen, sondern dann da so einen Trupp, ich musste kurz an mich beim Rupfen denken, ja. So einen Trupp da durchjagen, ne, die das dann rauszupfen, das ist schon ja, einfach krass. Aber ich musste auch zwischendurch oft an Carlos denken und die Folge, ne? So auch dieses, dass man das einfach nochmal anders wertschätzt, sein eigenes Land. Also wie gut wir es doch haben, so in Deutschland. Und ja, dass auch so vieles einfach so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, was aber dann vielleicht einfach, ne, wenn man in so einem anderen Land ist, mit so einer anderen Kultur, ja, eben keine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, das finde ich auch immer, für mich jetzt auch wieder dieser Gedanke, dass man überall in Deutschland eigentlich alles immer fast oder immer essen kann. Also ohne sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, dass das einem danach irgendwie schlecht geht oder schneiden. Oder Trinkwasser. Das hat man ja selbst in manchen Urlaubsländern, wo man sagt, jetzt besser nicht das Wasser aus der Leitung trinken, sondern lieber aus der Flasche. Und in Europa kannst du ja theoretisch überall an jeder Toilette, am Flughafen überall dir Wasser abzapfen und du weißt, dass du da vernünftige Qualität hast. Ne? Das finde ich schon, wirft wieder echt so einen anderen Blick auf sowas Einfaches wie Wasser, ne, finde ich.
Ja, absolut. Aber ja, ne, dafür haben wir ja auch genügend QS-Standards und tralala, die dann irgendwo, ne, ist auch mein Thema noch diese Woche hier, weil das steht noch aus und wobei auch das, ne, das sage ich halt auch immer, also da habe ich mich auch jetzt mit einem QS-Prüfer auch drüber unterhalten, wo ich auch sage, ne, um Gottes Willen, ich finde das wichtig und richtig, eben gerade in Bezug auf, ne, wenn wir das hören, was Klaas so erzählt hat, dass es da gewisse Standards gibt, dass es da auf jeden Fall auch Kontrollen gibt, dass die Leute bedenkenlos, ne, essen und trinken können und so, absolut richtig, wenn es um Lebensmittel geht. Aber ja, wir setzen halt hier jeden Tag noch einen drauf, so ungefähr, wo ich dann manchmal auch denke, so, ne, also was hat das jetzt hier noch mit meinem QS für die Kartoffeln zu tun? Du hast so oft das Gefühl, dass es dann da werden irgendwelche Schikanen oben drauf gesetzt, die einfach unnötig sind und wo du dir dann wieder denkst, ne, wenn dann Lebensmittel aus dem Ausland, aus so Ländern hier reinkommen, ja, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden, dass die das fährt da nicht so galoppieren wie wir. Aber gut, das ist ein anderes Thema, eine Folge.
Ja, wir machen eine Folge zu QS positiv aufgeladen.
Ja, aber wie Klaas aber ja auch sagte, ne, so die es ist ja auch so, ne, die deutsche Gründlichkeit, ne, ob's mit Pünktlichkeit und Co. und ja, eben dann auch leider auf der anderen Seite mit so Unnötigkeiten dann. Es ist halt so, ne? Was will man machen?
Ja, ist wohl so. Aber Carina, will ich dich auch nicht länger hier mit der Podcast-Folge aufhalten, damit du voller Elan jetzt in die Vorbereitung für die QS-Prüfung starten kannst.
Yay!
Carina, ich wünsche dir alles Gute für die QS-Prüfung. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt an Klaas, schickt sie uns oder schickt sie direkt Klaas. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, schickt sie uns. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und Carina, dir wie immer das letzte Wort im Podcast.
Ja, vielen Dank, wie du gerade gesehen hast und wir schon lachen mussten. Mein Papa kam hier gerade schon rein, der dachte, wir wären schon fertig, deswegen gebe ich jetzt Gas. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an Klaas. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen und sonst hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn ich dann vielleicht schon das erste von der Ernte berichten kann. In diesem Sinne, bis dahin.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.